12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Und damit herzlich willkommen zur 89. Folge des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir meinen Podcast-Partner, den Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher.
So, 89. Folge. Wir haben wieder sehr schöne Themen vorbereitet, diesmal sogar in Blöcken verteilt. Fangen wir mal gleich mit dem Newsblock an und dort gleich mit dem ersten Block, NASA, würde ich mal sagen. Und da haben wir...
Noch nicht mal, nee, also ganz definitiv nicht NASA in dem Fall.
Okay, ja stimmt, naja, ist ja eben nicht NASA. Also sagen wir mal, das ist der Newsblock USA und wir haben hier ein schickes Video von der Space Force bekommen.
Ha ja, Science Fiction.
Ein Recruitment-Video aus der Zukunft.
Ja, aus der Zukunft und der Vergangenheit gleichzeitig.
Warum aus der Vergangenheit?
Naja, Delta Heavy fliegt gerade so noch. Man sieht die X-37B landen, also dieses Mini-Shuttle von der Air Force. Ich fand das ganz lustig, diese kurze Sequenz, wo jemand im Schutzanzug auf der Erde eingeblendet wird, was ganz offensichtlich jemand ist, der einfach bloß zu diesem Raumschiff hingeht, das ja wahnsinnig giftigen Treibstoff hat und deswegen halt dieser Schutzanzug gebraucht wird.
Ja, man denkt so kurz, okay, steigen jetzt Astronauten ein, aber nein, es geht einfach nur um den Treibstoff. Also ist so ein bisschen Geflunkere und ich finde auch das ganze Video, wir verlinken das in den Shownotes, kann man sich selber anschauen, geht nur 30 Sekunden, ist so ein bisschen nach dem Motto, na, weißt du nicht, was du mit deinem Leben machen sollst, geh doch zur Space Force, da fliegst du vielleicht in den Weltraum, was wahrscheinlich nicht passieren wird bei den Leuten, die sich jetzt für Space Force bewerben.
Ja. Ich glaube, was dann passiert ist, so Starship Troopers.
Genau, I'm doing my part. He is doing his part.
Ja, Kämpfe gegen Insekten nicht unbedingt, inklusive vielleicht Manzen in der Küche oder so.
Ja, also ist halt Space Force. Sie wissen selber noch nicht, was sie dort machen wollen, aber sie brauchen schon mal Leute dafür.
Ja, gegen Ende dann war eine Raumstation zu sehen, so ein bisschen Babylon 5-mäßig mit ein paar drehenden Elementen, was das irgendwie mit militärischen Anwendungen zu tun haben soll, erschließt sich mir jetzt nicht. Es sei denn, die Sache mit der Kolonialisierung des Weltalls und vielleicht auch des Mondes ist ernster, als ich mir denke.
Naja, bisher waren es ja hauptsächlich Soldaten, die dort gelandet sind auf dem Mond.
Ja, das stimmt. Aber das war ja bloß eine Raumstation im Erdorbit. Mhm. Wie es halt so ist. Es ist die Space Force, also soll heißen US-Militär, die suchen Leute, wahrscheinlich geht es mehr um Spionagesatelliten als um alles andere, und ein bisschen Wirtschaftsförderung und Testen für andere Leute. Ja, das üblich halt, ne?
Ja, also auf jeden Fall typisch Militär, also sehr pathetisch, sehr, sehr schicke Musik, irgendwie ein Sprecher, der alles in dir erwecken will, aber wenn man sich mit der Space Force beschäftigt, dann weiß man, dass da nicht so viel dahinter steckt.
Wer weiß, was da noch kommt, aber gerade was den Raumfahrtpart eigentlich so angeht, wird da wohl nicht viel sein.
Aber wo mehr hintersteckt, und zwar mehr Geld, ist das RS-25-Triebwerk wird teurer als erwartet. Und hier habe ich jetzt eine Regieanweisung, dass ich einen Tusch einspielen soll. Ptsch.
Ja, so ungefähr. Es ist jetzt nicht so richtig überraschend, dass bei der NASA irgendetwas, das teuer ist, noch teurer wird als geplant. Das RS-25 ist auch bekannt als SSME, Space Shuttle Main Engine, und ist natürlich auch das Haupttriebwerk für die Zentralstufe von SLS, wo da 4 Stück davon drin sind. Und weil davon nicht mehr genügend da sind, weil man hat ja erstmal die Space Shuttle kannibalisiert, die halt noch rumstanden und was für die noch an Triebwerken auf Lager war. Und das reicht für, ich glaube, 4 Raketen oder so. Und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen noch 6 neue Triebwerke davon. Bitte fahrt mal die Produktion wieder hoch. Und hat dafür einen wahnwitzigen Preis von, ich glaube, 1,8 Milliarden bezahlt für 6 Triebwerke. Mhm. Und jetzt hat man den Kontrakt nochmal verlängert um 1,7 Milliarden waren das. Und jetzt hat man den Kontrakt nochmal verlängert um 18 weitere Triebwerke. Nee, warte mal. Ich glaube 16 weitere Triebwerke und das sind 1,6 Milliarden. Es musste irgendwas durch 4 Teilbares sein. Deswegen war ich jetzt gerade verwirrt. Naja, jedenfalls diese Verlängerung des Vertrages, da kosten die Triebwerke 100 Millionen pro Stück. Wenn man es über beide Verträge zusammen, inklusive dem Geld, was ausgegeben wurde, um die Produktion wieder hochzufahren und die Triebwerke neu zu gestalten, weil es ist ja jetzt nicht mehr das RS-25D, sondern das RS-25E, das angeblich billiger sein sollte. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf 140 Millionen Dollar pro Stück, pro Triebwerk. Andere Leute bauen dir dafür eine ziemlich große Rakete und starten die auch. Dort ist es halt ein Triebwerk. Ursprünglich hieß es, dass dieses Triebwerk jetzt billiger sein sollte als das alte RS-25 und nur so 50 bis 60 Millionen kosten sollte. Dem ist nicht so. Große Überraschung.
Also man für die Neuentwicklung eines im Grunde schon existierenden Triebwerkes muss man nochmal so viel Geld ausgeben.
Ja, vor allen Dingen, es hieß ja, es sollte jetzt billiger werden.
1,8
also, ne, sollten halt so 50 Millionen pro Stück oder so sein. Und naja, das ist bei weitem nicht der Fall.
Also wir sind jetzt von 50 Millionen pro Stück bei 146 Millionen pro Stück.
So die Größenordnung, ja. Weil ich denke nicht, dass noch ein Follow-up-Contract dann kommen wird. Also, dass noch mehr gebaut werden sollen, weil SLS, wissen wir ja, kostet unter anderem deswegen etwa 2 Milliarden pro Start. In der Basisvariante, wenn die EOS, also die Exploration Upper Stage, die große Oberstufe dazukommen soll, dann sollen es so fast 3 Milliarden werden. Wer soll das bezahlen? Und es bewegt sich ja auch alles weg von SLS. Darüber werden wir später noch reden, dann bei den Hauptthemen. Ja, viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist mir doch mal gekommen, wie zu erwarten war.
Alles wird teurer.
Ja, alles wird teurer als geplant. Wobei man sagen muss, das noch teurere Triebwerk war natürlich das J2X. Wir erinnern uns, der Nachbau des Triebwerks von den Apollo-Raketen, also den Saturn V und Saturn 1B hatten die benutzt. Davon hat man eins gebaut, das Ganze getestet und dann gesagt, braucht man nicht. Und das hat 1 Milliarde gekostet.
Das war dann für die für das ARES-Programm oder wie hieß das?
Genau, ja. Das war für die Oberstufe von der ARES 5 und der ARES 1, glaube ich.
Was dann zu Orion wurde, was dann zu SLS wurde. Nee, Orion gibt es immer noch, aber also es gab doch ARES
Orion, war unter Busch. Ja, Orion war halt immer das Raumschiff und damals war geplant, dass die ARES 1 das Raumschiff startet in den niedrigen Orbit und die ARES 5 und es gab Vorschläge für ARES 4, also die große Rakete jedenfalls, dann andockt und zum Mond weiterfliegt. Das war damals der Plan. Und da hatte man halt gesagt, ja, okay, wir bauen den oberen Teil sozusagen wieder so wie bei Apollo und den unteren Teil so wie beim Space Shuttle.
Und wieso konnte man das damals nicht mal in einem Aufwasch machen, wie man es bei Apollo gemacht hat?
Sicherheitsgründe. Man hat halt gesagt, okay, wir entwickeln eine kleine Rakete, die man-rated ist.
Ah, ja,
und die Schwerlastrakete macht man nicht so teuer, beziehungsweise macht man nicht man-rated. Damit wird sie nicht so teuer, was eine sinnvolle Maßnahme war.
Okay.
So ähnlich sehen wir es ja dann nachher auch bei den Mondlandern. Also wir werden nachher nochmal über die Mondlander die ausgewählt wurden, reden. Und die werden halt auch alle ohne Menschen gestartet. Und ja, dadurch kann man halt jede Rakete nehmen, die halt gerade verfügbar ist. Und das hätte es sicherlich auch deutlich billiger gemacht, als jetzt SLS für Menschen zu qualifizieren, was ja der Fall ist.
Also das ist eine kleine Transportrakete, die für Menschen dann ausgelegt ist, und eine große, wo dann im Grunde der Treibstoff für den restlichen Weg drin ist.
Genau. Treibstoff, Hardware, Platz. Ja, also so einfach Raum. Transportiert den Raum dahin. Den Raum in den Weltraum, damit man sich bewegen kann.
Also da sind wir ein bisschen abgekommen vom RSF-25-Triebwerk, aber alles wie immer, NASA wird alles mal ein bisschen teurer als erwartet, kennt man ja schon. Jetzt ist die Frage, das nächste Thema, bewegen wir uns wieder ein bisschen nach Russland, geht aber trotzdem um die USA, nämlich die USA haben jetzt einen neuen Vertrag für die Sitzplätze auf der Soyuz-Rakete beziehungsweise eben Soyuz-Raumschiff ausgemacht mit Roskosmos und zahlen jetzt 90 Millionen Dollar für einen Sitzplatz. Ist das jetzt viel oder wenig?
Das ist viel. Davor waren es 80 Millionen. Vor langer, langer Zeit konnte man sowas mal für 20 Millionen kaufen.
Irgendwann in den 90ern wahrscheinlich.
Ende der 90er, so um 2000 rum, also Dennis Tito und so. Die haben damals so 20 Millionen gekauft und bezahlt und Gerüchte halber hieß es, ja, das ist so ungefähr der Startpreis. Wobei es, also Inflation und so weiter hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Damals war Russland auch gerade pleite, also so heißen, das waren wirtschaftlich ganz andere Voraussetzungen. Also was so Wechselkurse und so weiter auch angeht. Ein bisschen anders ist das schon geworden, aber natürlich verlangen die Russen jetzt keine Dumpingpreise auf ihre Sitze. Insbesondere bei dem Sitz nicht, weil das ist eigentlich einer, der für einen russischen Kosmonauten geplant war. Und da kommt jetzt halt ein Amerikaner rein. Und zum Ausgleich sollen die Amerikaner mit ihren Transportern russische Fracht auch noch mitnehmen, zusätzlich zu den 90 Millionen. Da ist halt, wie gesagt, dadurch, dass Boeing jetzt halt erstmal ausfällt für eine ganze Weile, muss man halt irgendwie für Ersatz sorgen.
Also die haben jetzt diese Sitze gekauft, weil sie halt das, weil Boeing mit dem Starliner noch nicht so weit ist.
Im Wesentlichen. Also man hat ja gedacht, dass man jetzt schon längst Astronauten zur ISS fliegen kann.
Mit amerikanischen Raumschiffen.
Von amerikanischem Boden, ja.
Ja, das ist ja dieses amerikanische Boden, bla bla bla, amerikanische Raumschiffe, bla.
Ja, es ist wirklich nur noch bla bla. Make America small again.
Make America fly Russian again.
So ungefähr.
Ich habe jetzt in dem Zusammenhang auch gesehen, dass der Matthias Maurer wahrscheinlich mit einem Dragon-Raumschiff zur ISS fliegen wird.
Ja, gut möglich.
Kommen wir später nochmal dazu.
Was wir völlig vergessen haben, was wir gar nicht in den Themen drin haben, Dragon-Raumschiff und Leute, die zur ISS fliegen. Du weißt, wen ich meine. Ein Amerikaner in dem Fall.
Elon Musk? Nein.
Nein, Tom Cruise.
Ach ja, Tom Cruise. Ja, ich weiß nicht, ob wir darüber...
Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen, hier reinzuschreiben.
Ja, können wir ganz kurz noch reinschieben. Ja, Tom Cruise, seines Zeichens Schauspieler und Anhänger der Lehren von L. Ron Hubbard.
Stimmt, da war was. Scientology, ne?
Hat jetzt irgendwie bekannt gegeben oder seine Produktionsfirma, dass er mit Elon Musk gemeinsam plant, dass er in den Weltraum fliegt und dort einen Spielfilm, also ich weiß nicht, ob es ein kompletter Spielfilm sein wird oder nur ein Kurzfilm, auf jeden Fall will er in den Weltraum fliegen und dort einen Film drehen. Ja. Und ich glaube, mehr ist auch noch gar nicht bekannt, also es ist jetzt keine konkreten Flugdaten, Missionsdaten, Drehdaten bekannt, ist nur quasi, dass sie das beide jetzt mal besprochen haben. Und ich meine, wenn das jemand macht oder zum ersten Mal macht, dann Tom Cruise tatsächlich, weil der macht relativ viel so im Stunt-Bereich, macht er relativ viel selbst und auch sehr ausgefallene Sachen, also gerade für den, glaube ich, letzten Mission Impossible Film ist er, glaube ich, aus, macht er so einen Atmosphärensprung gemacht, so einen Halo-Sprung, wo er dann quasi eher gesprungen ist und sein Kameramann, der so eine IMAX-Kamera auf dem Kopf hatte, was sie dann für einen Film verwendet haben. Also ich traue es ihm zu, dass sie das wirklich vorhaben und das auch ernsthaft versuchen werden. Aber ob das wird da wahrscheinlich dann viel Geld dranhängen.
Ich sag mal so, im Budget haut das hin. Also ich meine, das ist halt ein zweistelliger Millionenbetrag, so mittlerer, ne? So 50, 60, 70 Millionen oder so für eine Person. Ich glaube, US-Astronauten bezahlen, ich glaube, 50 Millionen pro Sitz auf dem Dragon. Mhm. Also so die Größenordnung kann man sich das vorstellen. Und naja, bei Hollywood-Filmen, es ist dann halt so, ist halt teilweise die Gage für Tom Cruise so fast, ne?
Ja, genau, das ist es ja. Also klar, so ein Film kostet auch gerne mal einen 2- bis 3-stelligen Millionenbetrag. Aber das ist halt immer dann noch, also der kostet halt schon ohne Raumfahrt so viel.
Ja, aber vielleicht ist Tom Cruise ja Selbstdarsteller genug, dass er sagt, naja gut, okay, dann verzichte ich halt auf meine Gage und dafür kann ich einmal da hochfliegen, haha.
Das glaube ich auch, dass der halt quasi sagt, dafür bin ich halt der erste Schauspieler, der einen Film im Weltall gedreht hat.
Ja, würdest du das nicht machen?
Nicht mit Tom Cruise.
In seiner Situation, weil ich meine, die Uhr tickt ja bei ihm auch.
Das stimmt allerdings, er ist nicht mehr der Jüngste.
Wie alt ist er, 58 oder so?
Ja, 54, könnte 58, hinkommen.
Irgendwas.
Tom Cruise ist ja schon ein bisschen länger dabei. Also 58, ja, ziemlich genau, hast du gut geraten.
Ich hatte es gehört, ich wusste nur nicht mehr sicher, ob es die Zahl war. Ansonsten kannst du mich mit Schauspielern.
Und ich mein, er würde auch gut reinpassen. Ist ja nur 1,70 Meter groß, von dem her.
Auf der anderen Seite, John Glenn war ja 77. Aber der hat auch keinen Actionfilm mehr gedreht.
Er hatte auch schon Erfahrung, würde ich mal behaupten.
Bisschen.
Ein bisschen Erfahrung. Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Also klar, wenn das jemand macht, dann Elon Musk und Tom Cruise. Aber ich meine, von diesen Touristen, die um den Mond fliegen wollen, diesem Japaner, haben ja auch nie wieder was gehört.
Maeda oder so. Ich glaube, der ist immer noch für Starship zu haben. Die Landung wollten sie simulieren ohne Menschen an Bord. Also ich meine, im Prinzip fliegt das Ding ja eh dahin. Demonstrieren wollen sie sowieso, vielleicht ist das sogar ein Teil davon. Ich meine, es hieß ja, es gibt Demonstrationsmissionen. So Flug um Mond und so.
Mhm,
Vielleicht ist das ein Teil davon, wer weiß. Also, ich würde es nicht ausschließen, dass der nach wie vor da Geld reinsteckt.
Ja, aber dafür, dass es irgendwie schon vor 2 Jahren passieren sollte oder letztes Jahr.
Ja, die sind ja umgeschwenkt. Es sind ja umgeschwenkt von mit Dragon fliegen zu wir fliegen mit Starship.
Okay. Also es wird einfach deswegen, alles nach hinten geschoben.
Ja, genau.
Alles klar. Gut, gehen wir mal weiter. Ein Thema, was ich jetzt mal vorbereitet habe. Yevgeny Mikrin, Chefkonstrukteur des menschlichen Raumfahrtprogramms von Russland, ist an Corona gestorben. Es ist halt eine wahrscheinlich so die erste große Persönlichkeit aus der Raumfahrt, die an Corona stirbt, von der wir auf jeden Fall wissen. War beteiligt schon an der Entwicklung war schon am Buran-Programm beteiligt in der Sowjetunion. Dort hat er zum Beispiel maßgeblich die Steuersoftware für das Antriebssystem geschrieben. War dann beteiligt an den Kontrollsystemen für die russischen Module der ISS und auch für diese Docking-Adapter hier, wie heißen die? Genau, PIRS, dann MRM-1 Rosvet und MRM-2 Poisk. Und war dann auch beteiligt an der Entwicklung für das Automatic Transfer Vehicle, ATV. Und war einer der...
Was das europäische ist.
Genau, europäische Frachtersystem. Saria-Modul, Svesta-Modul. Also war im Grunde an allen wichtigen Sachen der letzten 30 Jahre beteiligt. Und war auch dann, glaube ich, Deputy Director von Energia, also diesem staatlichen Raumfahrtunternehmen.
Ja.
Wurde 64 Jahre alt, ist beim Start von Expedition 62, 63, war er noch quasi zugegen zusammen mit Ragosin und dann wurde berichtet, dass er sich infiziert hatte mit Corona. Da hatten natürlich erst alle Angst um die Kosmonauten oder Astronauten, dass die sich infiziert haben, aber nach der Inkubationszeit hatten die immer noch keine Symptome. Also da ist anscheinend nichts passiert. Dann hieß es, er wäre jetzt in häuslicher Isolation und dann erstes ist er sei asymptomatisch Und dann hat man lange nichts gehört und dann wurde bekannt gegeben, dass er gestorben ist. Und jetzt laut den ganzen Nachrufen, die jetzt erschienen sind, hatte er auch ziemlich lange, also war dann ziemlich lange sehr schwer krank und ja, ist dann tatsächlich auch daran gestorben. Also es wird nicht offiziell gesagt, dass er direkt an Covid-19 gestorben ist, aber es ist halt sehr wahrscheinlich, weil er sonst keine anderen schweren Vorerkrankungen hatte.
Wie gesagt, war halt ein paar Wochen vorher noch in Baikonur gewesen und da halt komplett gesund gewesen.
Ja.
Und dann war er tot. Und es, irgendjemand in Roskosmos, nochmal ein wichtiger, hat auch Covid-19 bekommen, glaube ich.
Ja, hier war auch irgendwie eine, ich glaube, Stand 30. April, wie viele sich infiziert hatten und wie viele daran gestorben sind. War das hier?
Ja, genau. Es waren deutlich über 100.
Genau, 173 bestätigte Fälle von Roskosmos-Mitarbeitern von Covid-19 und 6 Todesfälle, ohne ihn mitgezählt, also bis zum 30. April.
Es sind schwere Zeiten, zumindest was die Raumfahrt mit Menschen angeht, ist natürlich so, dass die schon immer in Quarantäne waren, bevor sie geflogen sind.
Ja.
Das ist schon immer Standard gewesen, damit man keine Krankheiten, keine infektiösen Krankheiten in den Raumstationen mit einschleppt.
Ja, genau. Also da ist eigentlich schon ziemlich sicher, dass die das nicht bekommen haben. Aber es ist halt trotzdem tragisch. Was in dem Zug, was ich entdeckt habe, Jewgeni Mikrin hatte weder einen deutschen noch einen englischen Wikipedia-Artikel, sondern nur einen russischen. Ich habe mir jetzt mal die Freiheit genommen, einen deutschen anzulegen.
Das ist sehr gut.
Und genau, werden wir dann auch verlinken. Wenn da jemand die Muße findet, kann man ja anhand der Artikel, die wir jetzt in den Shownotes verlinkt haben, da noch weiter dran arbeiten. Also ich habe jetzt hier wirklich nur die Grunddaten eingeschrieben. Ist auch, glaube ich, der erste Wikipedia-Artikel, den ich komplett neu anlege. Also davor habe ich immer noch ein paar Sachen editiert in anderen Artikeln. Bis jetzt wurde auch noch nicht zur Löschung vorgeschlagen, das ist schon mal ganz gut. Ich denke, die enzyklopädische Relevanz ist hier wohl gegeben.
Ach komm, der ist doch nicht relevant. Ach.
Genau, ich habe hier schon gesehen, hier ist schon ein Bot vorbeigekommen und hat hier schon Kategorien angelegt. Sehr spannend, wie das bei der Wikipedia jetzt alles läuft. Genau, und Jewgeni Mikrin, wirklich spannende Persönlichkeit. Ich habe doch auch hier irgendwo seine Biografie von Energia, die haben da so eine ganze Biografie über ihn, The Company's History. Genau, also hier steht General Designer of Manned Program of Russia, Deputy Chairman of the State Commission on Flight Testing of Manned Space System, General Designer and First Deputy General Director of RSC Energia, Scientist Designer of Rocket and Space Equipment, Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Science und so weiter und so fort. Und hier hat er auch welche Preise er bekommen hat. Und das ist ja in Russland, haben die immer sehr schöne Namen, diese Preise hier. Medal of the Order for Merit to the Fatherland, zweite Klasse. Honorary Title of Honored Scientist of the Russian Federation. B.N. Petrov Prize from the Russian Academy of Science. Genau, und ich glaube, hier auch Putin hat da nochmal quasi ein offizielles Statement rausgegeben, dass er auch sehr betroffen ist. Also es war schon ein sehr wichtiger Wissenschaftler für die russische Raumfahrt und Ingenieur.
Und ich glaube, wenn man sich mit jemandem auf Deutsch unterhalten will, der sich mit dem sicherlich sehr viel besser auskennt als wir, dann sicherlich mit Gerhard Kowalski.
Und da gibt es jetzt ein sehr langes Interview über die komplette russische Raumfahrt in einem Magazin, wo ich es jetzt weniger vermutet hätte, nämlich bei Jörg Wagner, im Medienmagazin auf Radio 1. Ich weiß nicht, ob du Jörg Wagner oder quasi das Medienmagazin schon kennst. Ich höre das ja immer sehr gerne.
Ab und zu höre ich es, aber nicht sehr oft.
Und der schmuggelt immer so ein paar Raumfahrtthemen in seine Sendung. Und er macht jetzt auch immer hier so Videomitschnitte von seinen Interviews. Und das ist ja ganz schön, weil sie haben sich natürlich im Garten getroffen. Schön in der frischen Luft, schön mit Sicherheitsabstand.
Das war in einem Park.
Oder Park.
In einem Park hier in Niederschönhausen. Nicht in Hohenschönhausen, sondern in Niederschönhausen. Ich weiß gar nicht, wo Niederschönhausen ist. Hohenschönhausen, das ist hier hinten da, wo mein Bürgeramt ist.
Ja, Hohenschönhausen ist doch da, wo Stasi-Gefängnis ist. Ich kenne das noch vom Stasi-Gefängnis.
Ja, da gehe ich dran vorbei, wenn ich zum Bürgeramt will. Nee, keine Ahnung, wo Niederschönhausen ist. Bestimmt dort irgendwo in der Ecke. Ja, muss mal schauen, vielleicht kann man den sogar mal anquatschen und vor Mikrofone zerren. Ich glaube, der ist dort, der ist pensioniert, der macht Raumfahrt wirklich so aus Leidenschaft und ich glaube.
Ja, hier seine Webseite ist ja auch eine sehr gute Adresse, was so Raumfahrtthemen angeht. hier Gerhard Kowalski, sieht immer noch ein bisschen aus wie Web 2.0.
Ja, ist ja okay.
Aber aktiv gepflegt und natürlich entsprechende Expertise.
Hat auch einen Twitter-Account, wo jede Meldung mal kurz getweetet wird. Mhm. Er folgt niemanden, er antwortet auch nicht, aber...
Hey, ist das so automatisiert, dass er einfach, wenn er was postet, dass das dann...
Ja, verlinken wir. Folgt ihm auf Twitter, schaut auf die Nachrichten oder wie auch immer.
Genau, er hat ja auch ein Buch geschrieben. Gagarin, er könnte noch leben. Über Juri Gagarin. Ach nee, das hat er nur übersetzt von Oberst Nikolai Sergejew.
Ja, er hat selber noch eins. Irgendwie die letzten Geheimnisse oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Hast du das YouTube-Video? Das ist dort verlinkt.
Ja, hier genau. Der unbekannte Gagarin, die letzten Geheimnisse von Juri Gagarin.
Ja, also auf jeden Fall, der kennt sich halt, der kann halt Russisch, der ist dort auch unterwegs gewesen in der russischen Raumfahrt, war dort bei einer Nachrichtenagentur, hat dort gearbeitet und hat halt so, und er ist alt, er hat richtig viel Erfahrung damit, also der weiß da schon sehr viel mehr Bescheid.
Mhm, spannende Sache. Ja, auf jeden Fall kann man sich mal ergeben. Schön, ich glaube, gut 50 Minuten Interview. Wo wir gerade bei Buchempfehlungen sind. Ich habe gesehen, bei hier der Susanne Auer, heißt sie doch, glaube ich, oder? Auf Twitter. Mhm. Dass Springer, also nicht Axel Springer Verlag, sondern der gute Springer, der Wissenschaftsverlag, die, glaube ich, ja tatsächlich nichts miteinander zu tun haben, hat hier von
Ja, die sitzen doch bei euch. Bei dir ist ja jetzt nicht mehr Tübingen. Nee, Heidelberg, da sitzt Springer. Also die anderen Springer.
Genau.
Die mehr im Schachfiguren.
Genau, also mit dem Springer dann auf dem Logo. Wo habe ich es denn? Genau hier. Von Ulrich Walter, dem deutschen Astronauten. Das ist im Grunde so ein sehr klassisches, einfach ein Lehrbuch geschrieben, Astronautics, The Physics of Spaceflight. Also einfach so ein Lehrbuch, was man wahrscheinlich dann liest, wenn man Raumfahrttechnik studiert. Und das hat Springer jetzt im Rahmen der Corona-Krise so als Quarantäne-Lektüre komplett frei verfügbar als PDF auf die Webseite gestellt.
Ah, muss ich mal angucken.
Und wenn man sich das mal geben will, das ist halt also wirklich nicht zugänglich. Also es ist einfach ein Lehrbuch mit ganz vielen Formeln. Aber ich denke, für den interessierten Raumfahrtlaien ist da bestimmt auch was dabei.
Okay, klingt gut. Schaue ich mir später an.
Genau, also es sind schön viele Tabellen, schön viele Formeln, wenn man sich das mal geben will. Ist bestimmt auch ein sehr gutes Nachschlagewerk, wenn man so ein paar Grundlagen sich aneignen möchte.
Was mir dabei gerade einfällt, beim gleichen Verlag hat Karl Urban ein Mondbuch veröffentlicht mit einigen Artikeln, die er schon früher mal geschrieben hat, von anderen Leuten auch mit. Und er ist halt praktisch der Herausgeber, hat noch Vorwort dazu geschrieben.
Ach, das ist er auch von diesem Jahr?
Ja, das ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen.
Genau. Ah, kostet auch nur 15 Euro. Ist ja für so ein Lehrbuch oder für so ein Springerbuch eigentlich gar nicht so
so teuer. Ich hatte mich mit ihm unterhalten. Er meinte, naja, reich wird man damit nicht.
Das glaube ich dir gerne.
Sonderlich viel fürs Marketing tut der Springer Verlag da leider auch nicht. Also
dafür sind wir ja da. Also willkommen bei Countdown Podcast Buchclub. Präsentiert eine Zusammenstellung von über 20 Artikeln aus Sterne und Weltraum, Neue Zürcher Zeitung und Wissenschaft im Brennpunkt. Spannend. Wir hatten da alles veröffentlicht. Kenne ich davon jemanden? Tillmann Althaus. Ich glaube, den kenne ich.
Ja.
Ja, da. Karl Urban. Astronomen ziehen mondwärts. Spannende Sache. Nochmal Karl Urban. Kriege ich da noch jemanden? Urban Karl. Eugen Reichel, den kennt man doch auch, oder?
Den kennt man, der Orion.
Ah ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine gute Idee. Das ist vielleicht, wenn wir mal, wir fangen jetzt ja an, hier Auskopplung von dieser Sendung immer noch nöcher zu machen. Vielleicht machen wir jetzt neben Countdown Podcast History auch Countdown Podcast Buchclub. Das wär mal was, weißt du, so muss man natürlich Zeit und Muße zu finden, aber so dieses Lehrbuch hier von Ulrich Walter mal komplett durcharbeiten, so Countdown-Podcast Physikunterricht mit, keine Ahnung, hier wie Vrindwissenschaft oder Vrindpolitikunterricht.
Ich habe noch nicht reingeguckt, ich werde mich dazu nicht äußern.
Transpose of a Vector or Matrix, hier sind auch die ganzen Abkürzungen drin. Also wenn man unendlich Zeit hätte, dann finde ich das schon sehr spannend. Hier, Delta V. Differential increase in orbital velocity due to kick burn in flight direction. Und Delta vorne mit so zwei Strichchen. Das erinnert mich sehr an meinen Logik-Grundkurs, den ich mal gemacht habe.
Das sind so Standardformeln halt.
Ja, ja, ja.
Standardformeln Physik.
Genau, es gibt hier Klein-Delta-V und es gibt hier Groß-Delta-V. Und dann gibt es noch D und das steht für Drag Force. Das darf man nicht verwechseln. Da könnte ich mich jetzt drin verlieren, das lassen wir jetzt mal lieber. Und gehen zum nächsten Thema weiter. Wir waren ja kurz beim Space Force-Video beim Thema Kolonialisierung des Mondes oder Kolonialisierung des Weltraums. Und Russland beklagt jetzt die Kolonialisierung des Mondes. Wahrscheinlich, weil sie nicht mitmachen dürfen.
Ja, genau. Die USA hat mit Europa so diverse Vereinbarungen getroffen, dass die halt Rohstoffe auf dem Mond nutzen dürfen. Ob sie das nun tatsächlich tun werden, ob das wirtschaftlich ist, ob das sinnvoll ist, das ist eine zweite Frage. Aber man beklagt sich halt schon mal. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich kenne auch die Leute nicht, die sich dort genau beklagen. Mhm. Ich kenne auch nicht den ganz exakten Hintergrund davon. Aber ich wollte mal einfach darauf hinweisen, dass es da durchaus ernsthafte Bedenken gerade gibt, politischerweise.
Kann ich mir durchaus vorstellen. Ist da die Frage, ob die Russen sich auch beschweren würden, wenn sie das selber machen?
Ja, das ist noch eine andere Sache. Ja, aber da gibt es dann bei der Kolonialisierung dann doch zwischenmenschliche Probleme ohne Mondmenschen.
Hier steht sogar nicht nur in Kolonialisierung, sondern Invasion.
Invasion des Mondes. Oho. Ja, also wie gesagt, ich denke schon, dass das auf eine gewisse Weise ernst gemeint ist. Alleine schon, weil Russland vertragsmäßig schon ausgeschlossen wird aus der Nutzung der Ressourcen auf dem Mond. Wie viel das dann im Einzelnen ist, ist eine zweite Frage. Aber wie gesagt, ich wollte einfach mal darauf hinweisen, da wurden Bedenken angemeldet.
Could be another Afghanistan or Iraq. Naja, wenn das so erfolgreich ist wie dort, dann müssen sich die Russen ja keine Sorgen machen. Ja, dann machen wir mal weiter wir hatten USA, wir hatten Russland, jetzt kommt das dritte Raumfahrtland, nämlich SpaceX. Die haben jetzt im Zuge von den Vorbereitungen zu ihrer ersten Crew Dragon mit Besatzungsflug einen Simulator veröffentlicht, wo man mal durchspielen kann, wie das wäre, wenn man selbst Besatzung eines Crew Dragon Raumschiffes wäre und dort versuchen müsste, mit der ISS zu docken. Und sie haben halt, soweit es möglich ist, das Original-Interface eines Crew Dragon Frachters mit Steuereinheiten nachgebaut. Man wird freundlicherweise schon in den richtigen Vektor gesetzt, also man fliegt schon quasi der ISS richtig voraus und muss sich nur noch richtig ausrichten. Wenn man ein bisschen Kerbal Space Programm gespielt hat, dann weiß man im Grunde schon, was man zu tun hat. Ist halt klar, man muss Roll, Pitch und Yaw richtig ausrichten, dann halt schauen, dass man sich mit dem Fadenkreuz auf eine Linie bringt und dann kann man halt einfach mit Volldampf in die Dockingstation brettern und ja, das ist ganz nett. Also sind mal so, keine Ahnung, wie lange habe ich dafür gebraucht? So 10 Minuten, nette 10 Minuten, je nachdem, wie wagemutig man ist. Ich weiß nicht, Frank, wie schnell du warst.
Ich habe nicht auf die Uhr geguckt beim ersten Versuch, da habe ich mich auch ein wenig verfranst, ganz am Anfang. Weil ich habe halt kein Kerbal Space Programm gespielt. Von daher erstmal gucken, okay, welche Kontrolle sagt mir was. Das hat eine Weile gebraucht. Ach, ich weiß nicht, eine Viertelstunde beim ersten Versuch und beim zweiten dann deutlich schneller. Ja, weil ich dann halt wusste, okay, die Anzeige macht das, die macht das, okay. Und wie es halt so ist. Ne? Man muss sich halt einmal kurz im dreidimensionalen Raum zurechtfinden und wissen, welche Anzeige, welche Geschwindigkeit und welche Rotationsrate anzeigt und so weiter.
Ja, das war dann auch so mit Roll, Pitch und Yaw. Ich glaube, wenn man nicht weiß, was zum Beispiel Yaw bedeutet, also ja, es geht genau. Einerseits darum, wie das Raumschiff sich ausrichtet und in welche Richtung es fliegt. Aber ist ganz nett, ist auch sehr einfach zu bedienen. Also man kann hier mit WASD und den Pfeiltasten kommt man da sehr gut hin. Und du meintest noch, du hast dir mal die russischen Module der ISS in dem Simulator angeschaut.
Ja, weil man fliegt ja wirklich direkt auf die ISS zu und dockt dann halt an, und zwar am amerikanischen Teil, weil da fliegt halt der Dragon hin. Man kann leider keine anderen Ziele setzen, das ist schade. Man kann auch nirgendwo anders andocken, aber man kann ja mal den Rest angucken. Und wenn man einfach drüber fliegt über die ISS, dann sieht man natürlich, dann kommt man hinten zum russischen Teil. Und die Module, denen sieht man das auch an, dass das russische Module sind. Die sehen halt einfach anders aus, weil das sind halt eigene Raumschiffe auch. Die mussten ja selbst hinfliegen. Die wurden ja mit der Proton-Rakete gestartet und fliegen dann selbst hin.
Und wurden nicht mit dem Space Shuttle delivered.
Eins davon hat dann auch noch die Solarzellen sind noch dran, die es gebraucht hat, um hinzufliegen, aber sie sind halt eingeklappt. Also es sieht durchaus ganz nett aus. Und man sieht diese Bilder halt nicht, wenn man einfach bloß irgendwie normales Video anguckt, beziehungsweise man bekommt das nicht so richtig mit, weil man es halt nicht selbst unter Kontrolle hat. Und ich habe halt noch nie so eine Simulation von ISS-Anflug irgendwo gespielt. Und das hier war ein sehr niedrigschwelliges Angebot und fand ich sehr gut.
Mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn da noch irgendwie so ein Easter Egg versteckt wäre, wenn man halt aus dem...
Ist ja auch.
Welches denn?
In den, musst oben bei den Einstellungen mal gucken.
So, okay, ich bin jetzt hier ISS, ja.
So, jetzt oben am oberen Rand bei den Einstellungen.
Ja.
Da, Einstellungen.
Gravity of Earth Oblate Spheroid Flat.
Mach einfach mal.
Okay, jetzt sehe ich, dass die Erde eine Scheibe ist. Aha, hier kommt die Wahrheit.
Ja.
Das ist ja...
Fand ich ganz nett.
Ja, ich finde auch, die Steuerung hier ist ziemlich intuitiv. Und es gibt ja auch ein Video, wo man dann sieht, wie es in echt aussieht. Das ist gar nicht so weit weg davon.
Hm.
Und es macht einfach sehr viel Spaß, da mit dem Raumschiff rumzufliegen und mal sich so die ganzen Steuerungen hier anzuschauen.
Ja, ich hoffe, dass die Simulation vielleicht noch mal ein bisschen ausgebaut wird.
Was passiert, wenn ich dann mal hier das Raumschiff
ein, zwei, drei andere Dinge machen kann.
Kreiseln lasse? Das habe ich mir noch nie getraut. Hier 4 Grad pro Sekunde. Geht das noch weiter? Okay, wann explodiert's? 8 Grad pro Sekunde. Ja, jetzt dreht sich schon ganz schön schnell.
Wenn ich jetzt noch einen Treibstoffverbrauch da hätte, das wäre ganz
gut. Das wäre noch was, Treibstoffverbrauch, weil ich habe hier ganz schön wahrscheinlich viel Treibstoff gebraucht, dass ich viel nachkorrigiert habe.
Ja, irgendwie so Zeit, Mission Elapsed Time und Treibstoffverbrauch und optimiere mal.
Ja, genau.
Dann noch so mit Leaderboard.
Das ist dann was, was man dann schön mit Kerbal Space Program machen kann. Da kannst du dir so viel und so wenig Treibstoff geben, wie du willst. Ich glaube, es gibt auch so Plugins, wo dann einfach random Sachen kaputt gehen. Jetzt hört man hier auch mal Computer lüften. Das gefällt ihm gar nicht. Okay, jetzt wird mir auch langsam ein bisschen schwindelig hier. So, ich mach mal wieder aus. Ja, es ist ein schöner Zeitvertreib. Aber es wäre halt cool, wenn es noch so Leaderboards gäbe. So, wie schnell schaffst du es zu docken? Treibstoffverbrauch, Ideallinie, wie geht's deiner Besatzung? Solche Sachen. Könnte man noch gut ausbauen.
Genau sowas. Aber es zeigt auch so ein bisschen, der Anflug dauert im Prinzip, müsste eigentlich gar nicht so lange dauern, wie er in der Praxis dann doch dauert.
Naja, in der Praxis ist ja halt auch eine echte Raumstation, die du theoretisch beschädigen kannst. Die haben ja dann noch so Wartepositionen und solche Sachen.
Ja, also es war schon irgendwie instruktiv. Gleichzeitig einmal, okay, es würde viel schneller gehen. Auf der anderen Seite, ich hab halt da vorne kein Ding, das 100 Milliarden gekostet hat. Und ich kann hier auch nicht irgendwie den Sauerstoff verlieren, wenn ich kollidiere. Das ist schon was anderes. Und was das angeht, merkt man dann halt auch schnell, okay, so ein paar Zentimeter pro Sekunde ist eigentlich gar nicht mal so langsam. Zumindest nicht, wenn man auf eine Luftschleuse hinzufliegt.
Ja, das ist, also ich empfehle dir einfach, spiel einfach mal Kerbal Space Program. Da ist dann mit Anflugvektoren, da musst du halt auch schon noch die Raumstation richtig abpassen. Also musst halt genau wissen, okay, also es ist halt so, okay, du baust dir deine Rakete, da ist jetzt irgendwie so eine kleine Raumstation drin, die in den Orbit zu bringen, da ist es ihnen nicht schwer. Dann baust du eine zweite Rakete, da sitzen dann deine Kerbals drin. Und dann musst du, okay, jetzt fliege ich zu dem Zeitpunkt los, im besten Falle gerade, wenn sie quasi über dir ist, macht man ja auch in Wirklichkeit so, jetzt, da sagen sie ja, jetzt ist Überflug der ISS und dann wenige Minuten später starten sie dann und dann gibt's da so eine Aufholjagd und dann musst du quasi im richtigen Vektor und dann quasi auch in der richtigen Seite, da wo der Docking-Adapter ist, das ist gar nicht so einfach zu docken bei Kerbal Space Program, also selbst ohne, dass da irgendwie noch irgendwelches Geld dahinter steckt.
Ja, ich hab zurzeit, ich glaube, 100 Stunden in Dark Souls 3 versenkt oder so und bin nicht im Ansatz durch. Von daher werde ich mich erstmal von Kerbal Space Program erstmal fernhalten. Das kommt später.
Ja, da braucht man, glaube ich,
die nächste Zeit senke.
Dazu. Also wenn mein Laptop schon bei dieser einfachen Simulation von SpaceX anfängt zu lüften, einfach so ein schöner Gaming-PC. Da kann man dann auch mit allen Grafiken anstarten.
Ja, ich habe ja irgendwie Ende letztes Jahr einmal abgegradet.
Ach echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Also so einen richtigen Tower bei dir stehen, von innen beleuchtet, mit Wasserkühlung.
Nee, immer noch dasselbe alte Ding. Mein Rechner, also das Gehäuse zumindest, das darf schon wählen. Das hat schon Wahlrecht.
Ach so, okay, du hast nur das Innenleben.
Genau, das Innenleben wurde halt immer wieder neu ausgetauscht. Und das Gehäuse ist wirklich so 18 Jahre alt oder so. Naja, egal, weiter. Tut mir leid, wir sind etwas abgeschwiffen.
Ja, kommen wir zu Starship SN4. Hatte mit den Raptoren-Triebwerken erste Triebwerkstest wahrscheinlich dann am Raumschiff dran das erste Mal. Getestet wurden die ja schon mal nur ohne Raumschiff.
Ja, die eigentliche Nachricht ist, das Ding gibt's noch. Es ist noch am Stück. Weil die ersten drei sind ja alle zusammen geplatzt.
Ach, ist das dieses Silberteil, was sie da in Boca Chica bauen?
Na genau.
Ah, okay. Mhm.
Die ersten drei sind geplatzt und das hier ist das erste, das alle Tests überstanden hat bis jetzt. Alle Drucktests. Mhm. Einfach weil die Erfahrung im Bau von diesen Tanks war offensichtlich notwendig, dass man das ordentlich macht. Beim letzten Mal hat es ja im Prinzip auch schon geklappt, zumindest einen Überdrucktest durchzuführen, aber dann ist es kollabiert, weil man versehentlich den Druck abgelassen hat, mhm, während der Tank darüber noch nicht leer war. Und das ist dann einfach so schwer, dass die Cola-Dose dann praktisch zusammengequetscht wird, die unten ist. Mhm. Diesmal ist das nicht passiert, diesmal hat alles geklappt. Ich glaube, SN5 und SN6 ist auch schon irgendwie im Bau. Also die sind ganz gut weit vorne. Und jetzt haben sie halt die ersten Triebwerkstests mit einem Raptor-Triebwerk durchgeführt. Es kursierte, das Raptor-Triebwerk wurde dann auch wieder demontiert und irgendwie wieder weggebracht. Also die wollen, wahrscheinlich wird es nochmal inspiziert, überholt, wieder rangeflanscht für die Flugtests. Und die sollten dann irgendwann in diesem Monat auch noch stattfinden, die ersten. Also die ersten kleinen Hopser. Und da gab es dann so ein schönes Bild, wie das Raptor-Triebwerk mit dem Gabelstapler von A nach B gefahren wird, so halt draußen. Und es ist halt, SpaceX macht das halt anders als andere. Das ist halt draußen so im Dreck. Naja, okay, alles, was wichtig ist, wird irgendwie mit Plastik oder so abgedeckt und fertig ist. Mhm. Man schaut da halt in, was ist jetzt wichtig und nicht, wie sauber kriegen wir das gerade hin. Was dreckig wird, muss wieder sauber gemacht werden, muss man sich vorher überlegen, wie das geht. Wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich besser, als den Versuch zu unternehmen, da ein Spezialfahrzeug oder irgend sowas erstmal zu konstruieren, damit man Reinraumverhältnisse auf dem Launchpad irgendwie herstellen kann, um das Triebwerk abzutransportieren oder irgend sowas. Wobei es natürlich auch sein kann, dass Triebwerke anderswo genauso transportiert werden. Aber ja, das ist halt so ein, es war so ein Bild.
Dann gehen wir mal weiter zu unserem Follow-up-Bereich, den wir jetzt nur eingeführt haben, weil wir gemerkt haben, dass wir doch mehr Follow-ups haben als nur eins. Und dann lohnt sich ja schon eine Kategorie. Und der erste Follow-up ist zu den Starlink-Satelliten, wie der SpaceX. Hatten wir letztes Mal gesagt, die bekommen eine Sonnenbrille, ist aber doch ein Sonnenschirm.
Ja, ich habe, das war aber wirklich so ein, ich weiß nicht, am gleichen Tag oder direkt danach, wurde es dann veröffentlicht, wie es wirklich aussieht. Und ja, es ist ein schwarzer Schaum, da gehen auch alle Radiosignale durch, aber dieser schwarze Schaum ist praktisch einfach ein Panel, einfach so ein Stück Pappe oder so, das dann ausgeklappt wird und praktisch den Satelliten selbst im Schatten hält. Oder besser gesagt, den Teil, wo die Antennen sind, die reflektieren würden, den praktisch im Schatten hält, sodass der Satellit halt kein Licht reflektiert. Das ist der eigentliche Plan. Außerdem sollen die Starlink-Satelliten so ausgerichtet werden, dass sie weniger Licht reflektieren sollen. Also das wollte ich bloß nochmal anmerken, funktioniert ein bisschen anders, als ich dachte. Den Artikel dazu habe ich verlinkt, hatte er ihn geschrieben. SpaceX hat einen ziemlich langen Artikel zu der Beschreibung davon geliefert, was damit gemacht werden soll.
Den du ja nochmal dann in deinem Artikel aufarbeitest, oder?
Ja, ich hatte es mal kurz beschrieben, worum es geht und was SpaceX alles gemacht hat, um die Helligkeit der Satelliten zu reduzieren. Hauptsächlich für dieses Vera Rubin Teleskop.
Ja, wird es da gleich weiter zu Vera Rubin? Genau, da hattest du ja gesagt, da willst du nochmal ein bisschen zu der Person recherchieren, weil du das letztes Mal noch nicht so spontan aus dem Stegreif hattest.
Das Wichtigste war, also sie hatte Sie hatte zwei Dinge nachgewiesen. Das erste war, sie hatte Galaxien beobachtet und die Bewegungsgeschwindigkeit von Galaxien beobachtet und dabei festgestellt, dass einige der Galaxien eine andere Bewegungsgeschwindigkeit hatten, und zwar eine deutlich andere Bewegungsgeschwindigkeit als so der allgemeine Hintergrund, als alle anderen. Das war einfach bloß ein Effekt gewesen. Man hatte gedacht, es hatte keine kosmologischen Einfluss oder so, sondern es ist einfach lokal sind die Geschwindigkeiten einfach etwas anders. Aber das war so eines der Dinge, die sie gefunden hat. Und das zweite ist, später hat sie Galaxien beobachtet, die rotieren, und die Rotationsgeschwindigkeiten gemessen. Und die Rotationsgeschwindigkeit hat festgestellt, dass die Rotationsgeschwindigkeiten nach außen hin, in den Außenbereichen der Galaxie, ein Plateau bilden. Normalerweise sollten die langsamer werden. So ähnlich wie bei den Planeten bei uns im Sonnensystem. Merkur flitzt ziemlich schnell um die Sonne. Erde ist schon ein Stück langsamer, Jupiter ist noch langsamer und außen dann Uranus und Neptun, die sind schon ziemlich schnarchnasig. Die sind ziemlich langsam unterwegs um die Sonne ringsherum. Und so ähnlich sollte das auch bei der Galaxie sein, wenn man sagt, okay, ich gucke mir so eine Galaxie an, in der Mitte ist sie ziemlich hell, also muss da ziemlich viel Masse sein. Folglich sollte das so ähnlich funktionieren wie ein Sonnensystem, wo halt praktisch die gesamte Masse in der Mitte ist und nach außen hin wirkt dann halt bloß noch die Gravitation. Mhm. Bisschen modifiziert dadurch, dass man halt sieht, okay, bisschen Masse ist in der Galaxie auch noch außerhalb des Kerns, also kommt da immer noch ein bisschen mehr Masse dazu, soll heißen, ein bisschen höher werden die Geschwindigkeiten dann doch, weil einfach mehr Gravitation da ist. Aber es wird halt trotzdem abfallen. Also einfach, wenn man halt sieht, okay, wie hell ist das Ganze, und wenn man davon ausgeht, dass die Helligkeit korrespondiert mit der Masse, die da ist, dann würde man sagen, okay, es muss halt irgendwie nach außen hin wirklich sehr stark abfallen. Und sie hat das dann nachgemessen, indem sie Wasserstoffwolken gemessen hat in den Außenbereichen von Galaxien, insbesondere von der Andromeda-Galaxie, und hat die Wasserstofflinie gemessen, diese 21-Zentimeter-Linie, die im Radiobereich ist. Die hat sie beobachtet und einfach die Abweichung gemessen von, also man weiß ja, mit welcher Frequenz dieser Wasserstoff eigentlich aussendet. Aus der Abweichung kann man dann sehen, wie schnell sich diese Wolke jeweils bewegt. Weil wenn es sich auf einen zubewegt, dann steigt die Frequenz. Wenn sie weggeht, dann wird sie niedriger. Und dann kann man damit einfach messen, wie schnell rotiert dieses Material um die Milchstraße, um das Zentrum dieser Galaxie herum. Indem man einfach auf der einen Seite von der Galaxie das Ganze misst und dann nochmal auf der anderen Seite der Galaxie. Und dann weiß man einfach, okay, so hoch sind die Geschwindigkeiten. Und lange Rede, kurzer Sinn ist, die halten sich nicht an die Physik, die man gedacht hatte. also anstatt dass die nach außen hin immer langsamer geworden sind, ist die Geschwindigkeit ungefähr immer gleich geblieben. Ja, und okay. Das lässt sich eigentlich nur damit erklären, dass Galaxien so 5 bis 10 Mal so viel Masse haben müssten, wie man eigentlich sieht. Und das ist halt die dunkle Materie, nach der man nach wie vor sucht.
Also das Plateau in der Geschwindigkeit kommt durch dunkle Materie zustande oder durch die theorisierte...
Naja, es ist halt eine Materie, die man nicht sieht, also es ist eine dunkle Materie, weil sie halt nicht leuchtet.
Okay, und die muss sorgt dafür, dass das sich nach außen hin nicht so langsam dreht, wie man glaubt.
Genau, weil einfach mehr Gravitation nach innen wirken muss. Mhm. Weil ansonsten bewegt sich das halt so schnell rum um das Zentrum, dass es da außen schon längst hätte wegfliegen müssen. Da wir sehen, dass die Galaxien halbwegs zusammenhalten, ist damit klar, okay, irgendwie muss da noch mehr Masse in der Mitte sein oder noch irgendeine andere Kraft wirken, die Masse dort hält, wo sie ist. Obwohl es sich so schnell um die Milchstraße herumdreht. Ja, das ist das, was Vera Rubin gemacht hat, und das gehört zu den großen Entdeckungen in der Astronomie.
Und kannst du mich noch jetzt kurz daran erinnern, jetzt wurde ein Teleskop nach ihr benannt?
Ja, der Rubin-Teleskop soll eine Himmelsdurchmusterung machen mit einem 8-Meter-Teleskop, was es bisher noch nicht gegeben hat. Und damit sollen dann Phänomene wie, also erstmal nach Asteroiden und Supernovae und allem Möglichen gesucht werden, was halt so auftaucht, wenn man den Himmel durchmustert. Und zwar regelmäßig durchmustert. Dann sollen Mikrogravitationslinsenereignisse halt bestimmt werden, wenn einfach mal irgendwo was hell wird, weil wenn du einen Stern hast, darüber hatten wir ja gesprochen, wenn du einen Stern hast wie die Sonne, dann hat die eine Masse und biegt das Licht ringsrum. Und das wirkt wie so eine Linse.
Gravitationslinse.
Genau. Eine der Vorschläge von der NASA war ja zu untersuchen, ob man unsere eigene Sonne als Teleskop benutzen kann. Wir erinnern uns,
genau. War das nicht hier Advanced Concepts oder so?
Genau sowas. Und zwar das Phase 3 in der Phase 3, das Ding.
Ja, ich erinnere mich, genau. Ja, spannende Sache.
Genau. Und mit sowas könnte man eventuell auch irgendwelche Planeten, die irgendwo in der Milchstraße rumgurken, messen. Einfach, weil die halt auch eine gewisse Gravitation auswirken. Aber die sozusagen die Brennweite dieser Gravitationslinse ist halt sehr, sehr lang. Und man hofft dann halt, dass man solche Events einfach sieht und dann statistisch berechnen kann, wie viele größere, schwere Körper da draußen irgendwo rumgurken. Das ist so der Plan. Und ich glaube, ein paar davon hat man auch schon gefunden. Aber das will man halt dann richtig machen. Außerdem will man die Galaxien, einfach weil es eine Himmelsdurchmusterung ist und ein sehr, sehr empfindliches Teleskop hat, mit sehr genauen Farbfiltern, will man schauen, was für eine Rotverschiebung die haben. Also indem man einfach guckt, wie verhalten sich die Farben zueinander. So einen richtigen Spektrographen hat man auf dem Teleskop leider nicht. Dass man danach die Galaxien katalogisiert und aus der Rotverschiebung dann halt statistisch sagt, okay, die ist jetzt so und so weit weg. Also, und einfach da mehr Daten sammelt.
Also sowas wie...
Soweit ich das verstanden habe.
Aber ist das jetzt so eine Himmelsdurchmusterung, wie es auch Gaia macht, oder ist das nochmal was anderes?
Gaia macht Astrometrie. Das ist auch eine Himmelsdurchmusterung, aber da geht es halt darum, die exakte Entfernung zu einem Stern zu vermessen. Zum Beispiel. Also den exakt ganz genauen Punkt am Himmel. Mhm. Und zwar mit einer unglaublichen Präzision. Und beim LSST, was jetzt das Vera Rubin Teleskop ist, geht es im Wesentlichen darum, zu katalogisieren, welche Objekte überhaupt da sind.
Okay. Also gar nicht mehr so genau zu schauen, wo die jetzt genau sind, sondern sie sind einfach da. Sie existieren.
Ja, du kannst mit dem, das ist halt so ein großes Teleskop, du kannst, das hat auch einen sehr großen Bereich, den es sehen kann. Sind ein paar Grad Durchmesser. Und da kannst du dann nicht mehr so Dinge machen wie adaptive Optik. Du kannst dann nicht mehr sagen, okay, ich habe hier Luftturbulenzen, aber das kann ich alles ausgleichen, indem ich meinen Spiegel irgendwie deformiere, sodass die Luftturbulenzen ausgeglichen werden. Weil der Bereich ist einfach zu groß. Das geht nur auf einem sehr, sehr kleinen, in einem sehr, sehr kleinen Bereich, dass man das ausgleichen kann. Und dadurch hat man eine ziemlich schlechte Auflösung von dem Gesamtteleskop. Also das ist nicht viel besser als das, was man auch als Amateur bekommen würde. Aber man hat eine sehr hohe Empfindlichkeit. So heißt, man kann sehr schwache Objekte damit noch sehen. Nur halt sehr, sehr matschig. Also sehr matschig. Also es wäre immer noch sehr scharf für die meisten Amateure wäre es immer noch ein sehr schönes, scharfes Bild. Aber so für den astronomischen Hausgebrauch ist es halt ziemlich matschig. Es wäre deutlich besser, wenn das Ganze im Weltall gemacht werden soll. Die Chinesen wollen ja ein eigenes Teleskop, ein eigenes 2-Meter-Teleskop, also anstatt von 8 Metern sind es 2-Meter-Teleskop, hochbringen, und das hätte eine sehr viel höhere Auflösung einfach, würde sehr, sehr viel schärfere Bilder liefern. Hat aber den Nachteil, dass es halt nur 2 Meter Durchmesser hat, so heißt, es hat nicht so viel Spiegelfläche, um Licht zu sammeln. Und kann man jetzt sagen, okay, 2 Meter ins Quadrat 2 mal ist 4 und das andere hat 8 ins Quadrat ist 64. Folglich hat man 16 mal so viel Licht, so viel Fläche, um Licht zu sammeln. Entsprechend empfindlicher ist dann das große Teleskop. Das ist so das Ding. Wenn man ein richtig großes 8-Meter-Teleskop im Weltraum hätte, wäre es natürlich noch besser.
Ja gut, da müssen wir noch hinkommen. Aber
vielleicht ja mit dem Starship irgendwann.
Mit dem Starship, genau. Und da sind wir wieder bei SpaceX. Und wir hatten das letzte Mal ja von dem großen Streit über die Wiederverwendung zwischen ULA, Russland und SpaceX. Und Russland hat jetzt noch mal ein bisschen nachgetreten. Genau, jetzt habe ich hier einen Facebook-Post vorliegen, den du hier reingefügt hast. Sieht ein bisschen nach Verschwörungstheorie aus.
Ist es sehr viel vernünftiger als eine Verschwörungstheorie.
Ja, ich finde es so lustig, dass es hier so eine offizielle Erklärung von einem Raumfahrtunternehmen einfach auf Facebook zu finden ist.
Andere Länder, andere Sitten, was soll man sagen?
Ja, noch nicht mal Wii-Kontakte oder so.
Ja, WeChat oder so.
Nee, es gibt ja hier V-Kontakte, das russische Facebook.
Ach so, okay. Naja, jedenfalls hatten die festgestellt, dass es ja angeblich so ist, dass die dass SpaceX zu teuer ist. Und ich schaue es mir doch, ich suche jetzt selber gerade, wo ich es habe. Ich habe hier zu viele Fenster offen. Verdammt. Wo ist Facebook? Da ist Facebook. Okay, also es kommt von GK Launch Services, der offizielle Betreiber der Soyuz 2 kommerziellen, der Start der Soyuz 2 Rakete. Laut Twitter. Also die hatten, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil die das auf Twitter veröffentlicht hatten und haben dort auf die volle Version auf Facebook verwiesen in der Diskussion. Was haben die gemacht? Was die ausgewertet haben, ist die Kosten von SpaceX, von den bekannten Verträgen mit der NASA im Wesentlichen, also von den Frachtverträgen und von den Starts von NASA-Missionen, und haben versucht, daraus den Preis einer Falcon 9-Rakete auszurechnen.
Also ein bisschen Reverse Engineering.
Ja, so ungefähr. Und worauf die gekommen sind, ist am Ende, ja, so eine Rakete ist eigentlich viel teurer, als SpaceX behauptet. Schon die erste Stufe kostet 50 Millionen. Und im Wesentlichen lohnt sich das ganze Geschäftsmodell nur deswegen, weil SpaceX die praktisch die neuen Raketen von der NASA bezahlt bekommt. Und kann dann später auf dem kommerziellen Markt die gebrauchten Erststufen wiederverwenden.
Ja.
Das ist so die Argumentation. Ist nur etwas merkwürdig, weil die haben halt das alles sehr rausgesucht, halt so, dass es denen gerade passte. Und zwar verwechseln es nicht, sondern die vermischen dort mit einiger Absicht Preis und Kosten. Und lassen dabei unter den Tisch fallen, dass die Verträge mit der NASA ausgehandelt werden und dass es da durchaus Konkurrenz gibt. Und SpaceX guckt halt sich die Konkurrenz an und sagt dann, naja, die können es bestenfalls zu folgendem Preis liefern, was weiß ich, 90 Millionen. Also gehen wir drunter und bieten es für 80 Millionen an.
Sie könnten aber noch günstiger sein, aber es bringt ihnen ja nichts, wenn sie einfach nur ein bisschen günstiger sind.
Genau. Man muss ausreichend viel billiger sein, dass man den Vertrag bekommt, auf jeden Fall. Aber nicht so viel billiger, dass man keinen Gewinn mehr macht. Weil SpaceX gibt ja nicht nur Geld für die Falcon 9 Raketen aus, sondern, wie wir sehen, auch für Starship. Und dadurch ist auch eigenes Geld, also da wird auch sehr viel eigenes Geld von SpaceX reingesteckt in Starship und in andere Entwicklungen. Man denkt nur an Starlink. Auch wenn da durchaus, ich meine, Starlink bringt natürlich auch Investorengelder rein, also so ist nicht. Die können halt sagen, ja hier, wir haben folgendes Geschäftsmodell, dafür brauchen wir Geld und gebt uns doch mal bitte einen Kredit. Kann man ja machen. Aber SpaceX musste dafür natürlich auch in Vorleistung gehen und die finanzieren das natürlich auch darüber mit. Das heißt, die brauchen schon das Geld. Und wenn man sich andere Starts anguckt, die anders ausgehandelt werden, wenn man sich die diversen Verträge mit der NASA anschaut, sieht man halt wirklich, die unterbieten den nächstteureren Anbieter, der es überhaupt möglich machen würde. Und da sieht man dann halt, die hatten hier, ich glaube, die Mission Pace, hieß das Ding so? Ja, Pace. Genommen und haben gesagt, ja, hier, die starten dort, Falcon 9 Rakete, zu einem Preis von 80 Millionen US-Dollar. Also ist das so ungefähr das, was die Falcon 9 kosten muss. Und 70% davon ist die Kosten der ersten Stufen, weil die benutzen ja auch eine, ach nee, das ist sogar schon eine verwendete. Naja, jedenfalls auf die Art und Weise wird dann gerechnet. Ja, es gibt aber noch eine andere NASA-Mission, die hieß nicht PACE, verdammt, jetzt auch wieder irgendein komisches Akronym, sollte ursprünglich mit einer Pegasus-Rakete fliegen, und zwar hieß das Ding IXPE, das Imaging X-Ray Polymetry Explorer Teleskop, ja, also Röntgenteleskop, wiegt sehr wenig, ist 320 Kilogramm Teleskop, aber muss halt irgendwie in einen äquatorialen Orbit reinkommen. Und ursprünglich war dafür eine Pegasus-Rakete vorgesehen, die zuletzt für 55 Millionen Dollar pro Start angeboten wurde. Und da hat SpaceX gesagt, naja, hey, da kommen wir drunter. Und weil SpaceX bietet ja, wie man durchaus gesehen hat, für 50 Millionen US-Dollar kommerzielle Starts an, mit gebrauchten Raketen natürlich. Mit einer gebrauchten Raketenstufe. Und die haben dort halt gesagt, naja gut, das ist unsere kommerzielle Rate, unser ganz normaler kommerzieller Preis sind sowieso 50 Millionen. Und die Falcon 9 hat genügend Leistungsreserven, um zum Äquator zu fliegen und dann am Äquator sozusagen eine Linkskurve zu machen und in die äquatoriale Ebene reinzufliegen. Mhm. Und so ein 320 Kilogramm Teleskop in diesen äquatorialen Orbit reinzubringen. Was die Pegasus-Rakete natürlich nicht gebraucht hätte. Die wären einfach mit dem Flugzeug zum Äquator geflogen, hätten es dort gestartet und wären von Anfang an der äquatorialen Ebene gewesen. Weshalb, was so mehr oder weniger der Daseinszweck der Pegasus-Rakete war.
Ja, einfach, dass man aus jedem Winkel quasi starten kann.
Und da es keine Startplätze in Äquatornähe gibt für die USA, war das halt so die einzige Option, mehr oder weniger. Ja, das war halt immer die einzige Option. Und jetzt hat SpaceX halt gesagt, naja, hier, wir haben da noch genügend Reserven auf der Falcon 9 und dann können wir das damit machen und kriegen das für 50 Millionen hin. Und wenn man sich sowas anschaut, wenn man sich auch anschaut, dass SpaceX genauso viel Geld bezahlt hat oder genauso viel Geld bekommen hat für die Frachtverträge wie Antares-Rakete, wer war das? Orbital Sciences. Mhm. Oder was jetzt halt Northrop Grumman Innovation Systems ist. Dann merkt man einfach, die bekommen im Prinzip genauso viel Geld wie alle anderen und handeln einfach so viel aus, wie sie bekommen. Und manchmal ist es immer noch weniger, als sie hätten aushandeln können, wenn man sich mal die Commercial Crew-Verträge zum Beispiel anschaut. Da ist ja SpaceX deutlich unter dem von Boeing gewesen. Mhm. Bei dem geforderten Preis. Weshalb das nicht so ganz glaubhaft ist. Aber in jedem Fall, was auch rauskommt, ist, dass die Russen, auch wenn sie es nicht wirklich eingestehen wollen, zwischen den Zeilen schreiben, ja, es lohnt sich. weil die Wiederverwendung selbst nach dem, was die schreiben, ist ja, lohnt sich ja dann. Also die erste Rakete kostet halt nach deren Berechnung irgendwas um die 80 Millionen, aber der nächste Flug ist dann ja schon billiger. Ne? Also der nächste Flug kostet dann ja nur noch 50 Millionen. Und wenn du dann nochmal das Ganze wiederverwendest, kostet es dann wieder 50 Millionen. Und entsprechend ist es dann halt doch ein Modell, das sich lohnt. Es ist halt so langsam dringt es durch, man will es halt bloß nicht sagen und beschuldigt dann halt lieber irgendwelche Unternehmen, dass sie irgendwie Dumpingpreise machen. Und ja klar, die haben jetzt halt ein Problem. Die haben jetzt irgendwie so 18 Raketen rumstehen, die gerade keine OneWeb-Satelliten starten können. Und die müssen davon ausgehen, dass das auch nicht mehr passieren wird. Folglich.
Die Russen haben jetzt.
Folglich haben die wirklich ernsthafte. Also ist so ein bisschen Arsch auf Grundeis.
Ja, sollte jetzt auch nur ein kurzes Follow-up sein. Ich glaube, mehr müssen wir jetzt dazu auch gar nicht sagen.
Genau.
Es zeigt sich immer wieder, Wiederverwendung ist doch sinnvoll, auch wenn man es nicht wahrhaben möchte, teilweise.
Ist aber wirklich so ein klassisches Beispiel, dass man halt zwei Anbieter hat und dann der Preis dadurch ausgehandelt wird, dass der billigere Anbieter, der mit den niedrigen Kosten, einfach schaut, okay, ich unterbiete ganz knapp meinen Konkurrenten und der Unterschied zwischen meinen Kosten und den Kosten des Konkurrenten ist dann halt meine Gewinnmarge. Mhm. Und je nachdem, was der Kontext ist, ist die Marge dann etwas größer oder etwas kleiner, weil die nächste bessere Rakete entscheidet dann halt praktisch, was der Preis ist, den du verlangen kannst. Und die nächstbessere Rakete ist halt für so eine, für Pace zum Beispiel, ist die nächstbessere Rakete sowas wie eine Antares. Und die Antares kostet 85 Millionen geschätzt.
Genau, da muss man nur 5 Millionen drunter sein und
ja.
Muss sich auch viel.
Und die Antares ist noch nicht qualifiziert für NASA-Missionen, glaube ich.
Ja, das ich habe das Gefühl, die Russen haben hier so ein bisschen im luftleeren Raum operiert, alter Weltraumwitz, und haben halt gesagt, okay, die haben sich halt nicht angeschaut, was kostet denn der Rest der Raketen, die nicht wiederverwendet werden. Und die waren halt alle teurer.
Ja, wie gesagt, da gibt es auch eine politische Motivation dahinter, da vielleicht doch irgendwie ein Dumping-Vorwurf zu konstruieren, und dann zu hoffen, dass es politische Konsequenzen gibt oder andere Raumfahrtorganisationen da auf den Plan zu rufen, dass die dann irgendwie auch noch politische, wirtschaftliche Konsequenzen oder irgendwie ein Kartell bilden gegen SpaceX oder irgend sowas, wie das halt so ist. Ne? Ich glaube, da ist so der Wunsch ist da dahinter, die Motivation hinter diesen Rechnungen.
Gehen wir mal weiter und kommen jetzt zu unserem ersten Hauptthema. Und da hast du hier verlinkt neue Oxidate für Hybridraketen. Ich glaube, da musst du mich nochmal kurz abholen, was eine Hybridrakete ist.
Ja, eine Hybridrakete ist, also du hast Feststoffraketen, du hast Flüssigraketen und eine Hybridrakete ist das dazwischen.
Also mit fest und flüssigem Treibstoff.
Genau. Und der Oxidator ist meistens das Flüssige dabei. Weil du hast halt, also es gibt schon feste Oxidatoren, aber die willst du im Allgemeinen nicht unbedingt benutzen für sowas. Zumindest nicht, dass ich gehört hatte. Ja, ich sag einfach mal, also alle Hybridraketen, die ich kenne zumindest, benutzen einen flüssigen Oxidator oder einen gasförmigen Oxidator und einen festen Brennstoff, der dann einfach verbrannt wird. Man kann halt so einen Paraffinwachs benutzen, so einen schwarzen Paraffinwachs, den man dann mit Lachgas oder mit flüssigem Sauerstoff verbrennt. Problem ist, Lachgas ist nicht perfekt und flüssiger Sauerstoff ist auch nicht perfekt. Du hast nämlich Probleme, also flüssiger Sauerstoff ist erstmal sehr, sehr kalt, hat höhere Leistung, ist aber sehr, sehr kalt und ich glaube auch bei der Entzündung gibt es ein paar Probleme und vor allen Dingen flüssiger Sauerstoff entwickelt kaum Druck. Es verdampft zwar immer was, aber es verdampft so wenig, dass du nicht sagen kannst, naja gut, ich mache jetzt einfach das Ventil auf und hoffe drauf, wenn der Sauerstoff verbraucht wird, weil wenn der da rausfließt, entsteht schon genügend gasförmiger Sauerstoff während der Zeit, während das rausfließt, dass der Tank immer unter dem gleichen Druck bleibt. Mit Lachgas geht das. Wenn du Lachgas unter Druck stellst und flüssig machst, dann fließt das raus und gleichzeitig kocht es oben in dem Tank und der Druck in dem Tank bleibt mehr oder weniger konstant. Und machst dann halt einfach Ventil auf, Druck bleibt konstant und es fließt konstant mit einer konstanten Rate das flüssige Lachgas aus dem Tank raus. Ja, das ist halt eigentlich eine angenehme Eigenschaft. Problem dabei ist, am Ende hast du gasförmiges Lachgas unter sehr hohem Druck. Und weil der Druck so hoch ist, ist die Masse von diesem gasförmigen Lachgas in dem Tank am Ende immer noch nennenswert. Also es sind so 5, 6, 7%. Also es ist schon wirklich eine sehr ordentliche Menge, die da noch drin ist an Masse. Aber jetzt ist es plötzlich gasförmig. Du hast nicht mehr die gleiche Dichte. Und bei so einer Hybridrakete ist der Verbrennungsprozess dadurch, dass halt du hast so die Oberfläche von diesem festen Treibstoff auf der einen Seite und halt innen fließt dann so das flüssige oder gasförmige an Oxidator durch und an der Oberfläche findet der Verbrennungsprozess statt. Und das ist nicht unbedingt immer stabil. Es ist ein relativ diffiziler Prozess. Und leider ist es halt so, bei Lachgas funktioniert das nicht, wenn du die ganze Zeit mit flüssigen, wenn du das optimiert hast, um mit flüssigen Lachgas zu verbrennen, dann wird das sehr schnell sehr, sehr instabil an dem Punkt, wenn das flüssige Lachgas draußen ist und dann nur noch das gasförmige nachkommt. Und du würdest halt gerne noch am Ende weiter das Gas mit dem gasförmigen Lachgas weiter das verbrennen können. Das geht aber nicht, weil einfach der Verbrennungsprozess in dem Moment zusammenbricht. Mit flüssigem Sauerstoff funktioniert das wiederum, allerdings nur deshalb, weil du halt den flüssigen Sauerstoff zusammen mit Helium in den Tank hast und mit dem Helium immer nachfüllst, damit der Druck konstant bleibt. Hast aber das Problem, erstens, du hast Helium da drin und du verschwendest dann halt mal wieder Helium, was eine begrenzte Ressource ist. Und zweitens, das wiegt dann halt auch einiges. Also das ganze Drucksystem hat nochmal ein eigenes Gewicht, das du dann auch nochmal mitführen musst. Und eigentlich hätte man gerne das Beste beider Welten. Soll heißen, ein Treibstoff, der keinen zusätzlichen Druck braucht. Mhm. Achso, und das Problem ist auch noch mit Lachgas, es kann explodieren.
War das nicht...
Kleinigkeiten.
Gar nicht so lustig, aber war das nicht das Problem bei dem einen Unfall von Virgin Galactic?
Exakt.
Also exakt. Nicht der Flugunfall, sondern in der Fabrik?
Genau, wo drei Leute gestorben sind, leider, ja. Mhm. Dieses Problem hätte man auch gerne noch weg. So, also...
Also mach mir einen Treibstoff, der sich selbst bedrückt, gut verbrennt, aber nicht bitte explodiert.
Genau, und nicht so kalt ist wie flüssiger Sauerstoff.
Okay. Und da hat man jetzt was gefunden.
Ja, man mixt einfach beides zusammen.
Who knew? Ja, aber das ist wahrscheinlich schwieriger, als einfach beides zusammengießen und einmal gut durchschütteln. Geschüttelt, nicht gerührt.
Nee, scheint tatsächlich so zu sein. Also man bringt halt praktisch beides zusammen. Der Sauerstoff löst sich in dem Lachgas. In einem bestimmten Verhältnis und solange wie das Lachgas nicht anfängt zu gefrieren, das nicht fest wird, kann man das durchaus gemischt halten und dann hat man halt tatsächlich einen Treibstoff, der sich größtenteils selbst bedrücken kann, also den Druck selbst aufrechterhält, nicht ganz so kalt ist und du hast am Ende Sauerstoff. Und also du hast halt am Ende so gasförmigen Sauerstoff, größtenteils. Und mit gasförmigem Sauerstoff ist es nicht ganz so schwierig, die Verbrennung aufrechtzuerhalten, wenn plötzlich von flüssigem Oxidator auf gasförmigen Oxidator sozusagen umgeschalten wird. Mhm. Und durch die Mischung von dem Sauerstoff und dem Lachgas ist das ganze System auch nicht mehr so empfindlich. Also das Ganze ist nicht mehr so explosiv. Also kann praktisch nicht mehr explodieren. Also die Schwelle dahin, die Energie, die du brauchst, damit das Ganze detonieren kann, ist halt viel, viel höher. Einfach weil das Lachgas sich praktisch selbst zersetzt. Lachgas ist ja N2O und der Stickstoff wäre immer gerne für sich alleine. Und eigentlich würde das den Sauerstoff sehr gerne wegschmeißen. Deswegen ist Lachgas so ein toller Oxidator auch. Aber es kann halt auch sehr leicht von alleine passieren, insbesondere wenn es heiß wird. Und wenn nicht ganz so viel Lachgas in dem Gemisch drin ist, dann kann da nicht ganz so viel Wärme von alleine entstehen. Und es wird einfach schwierig, diesen Prozess so zu haben, dass der sich von alleine fortsetzt. Dass der bloß, weil etwas warm geworden ist und sich zersetzt und durch diese Zersetzung mehr Energie frei wird, alleine aus diesem Prozess heraus dann genügend Energie frei wird, um noch mehr davon zu zersetzen, noch mehr Energie rauszuhaben und so weiter. Ja, dadurch wird es halt insgesamt etwas stabiler. Und die schlagen halt vor, dass man solche Mischungen benutzt, um Hybridraketen zu bauen. Und ich glaube, die haben das auch ausprobiert, aber ich habe noch nichts Größeres aus der Richtung gesehen. Aber ich fand das sehr spannend. Das Paper ist leider hinter irgendeiner Paywall. Zugriff erhält man, glaube ich, beim Sci-Hub seiner Wahl.
Machen wir weiter mit den lieben Chinesen. Die haben es erfolgreich geschafft, eine Lange Marsch 5-Rakete ins All zu bringen. Aber manche Teile haben dann doch den Weg zurück zur Erde gefunden.
Das ist ein Thema, das hatte ich Ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber gesprochen hatten. Das war halt jetzt im März gewesen, als wir wieder angefangen hatten. Und da war das schon eine Weile her, dass die Chinesen die Lange Marsch 5-Rakete erneut gestartet hatten. Weil wir erinnern uns, Lange Marsch 5 ist jetzt zum insgesamt 4. Mal gestartet. Und der erste Start ist größtenteils gut gelungen. Ein bisschen Underperformance, aber so hat noch gereicht. So Reserven haben gereicht. Zweiter Start ist dann abgestürzt, weil die Wasserstofftriebwerke in der Zentralstufe irgendeinen mechanischen Fehler hatten. Ich habe keine Details gehört. Leider. Jedenfalls hieß es, die Triebwerke mussten nochmal komplett neu irgendwie designt werden oder zumindest Teile davon. Ich glaube, die Treibstoffpumpen waren das Problem, irgendwie Turbopumpen oder irgend sowas. Und die mussten halt die mussten neu gemacht werden. Dann wurde es im letzten Dezember, Ende letztes Jahr, wurde wieder eine Lange Marsch 5 gestartet und zwar erfolgreich. Hatte ich auch einen netten Artikel dazu geschrieben, weil Lange Marsch 5 Rakete ist halt die Schwerlastrakete der Chinesen und die ist unglaublich wichtig für den ihr gesamtes Raumfahrtprogramm, weil die wollen eine eigene Raumstation haben. Die wollen ein eigenes Teleskop oben haben. Hatten wir auch schon vorhin drüber gesprochen. Shenzhen heißt das. Dann wollen sie zum Mars fliegen dieses Jahr und zum Mond fliegen wollen sie auch noch. Also zum Mars hatten sie ja eine Orbiter und einen Rover, der jetzt fliegen soll dieses Jahr. Und Chang'e 5 soll zum Mond wieder fliegen und dort eine Probe holen und zurück zur Erde fliegen. Das sind so die Pläne, die sie jetzt zurzeit haben. Dazu kommt noch, wenn man eine eigene Raumstation hat, dann wollen die Chinesen auch ein neues Raumschiff haben. Und die haben ein neues Raumschiff entwickelt und das brauchte noch einen Testflug. Außerdem brauchte die Rakete noch einen Testflug, weil die Lange Marsch 5 ist in dem Fall die Lange Marsch 5B-Variante gewesen. Unterscheidet sich nicht wahnsinnig groß. Das ist einfach eine Variante ohne Oberstufe, die komplett optimiert dafür ist, dass sie möglichst viel Masse in den niedrigen Erdorbit reinbringt. Aber muss halt auch noch getestet werden. Also, was hat man getan? Man hat oben ein Raumschiff draufgepackt. Dieses neue Raumschiff, das noch keinen Namen hat, außer halt neues Raumschiff. Neue Raumschiff neuer Generation oder irgend sowas nennen die das. Also, natürlich auf Chinesisch und ziemlich lang. Und Scott Manley hat sich da ziemlich einen abgebrochen. Ich kann es mal versuchen. Xin Qi Dai Zai Ren Fei Shuan.
Klingt doch gar nicht so schlecht.
Irgend sowas. Betonung, ich hoffe, es ist nicht total daneben. Ich glaube, es wurde schon mal schlimmer ausgesprochen, das Wort. Das hat man oben drauf gepackt, ist eigentlich dafür gedacht, 6 Astronauten oder 3 Astronauten und 500 Kilo Fracht mitzunehmen. Da weißt du, was für ein Format die Astronauten dort haben. Nein.
Ja, wie gesagt, Tom Cruise ist nur 1,70 Meter groß.
Sehr schön. Also das ist so das Raumschiff. Eigentlich soll das Raumschiff gar nicht mit einer Langen Marsch 5 fliegen, sondern mit einer Langen Marsch 7. Und dann fliegt das Ganze in einer etwas kleineren Konfiguration. Aber die Unterschiede in der Konfiguration sind nicht, dass das Raumschiff jetzt irgendwie dann mehr oder weniger Astronauten aufnehmen könnte, sondern der Treibstofftank. Das hier war eine Variante mit einem sehr großen Treibstofftank. Ungefähr die Hälfte der Masse war Treibstoff, also so 10 Tonnen waren das Raumschiff und nochmal 10 Tonnen halt Treibstoff. Ich glaube, ein bisschen mehr als 10 Tonnen jeweils. Und zusammen wog das Ganze dann 21,6 Tonnen. Dazu kommt noch ein kleines anderes Experiment, reden wir auch noch drüber. Zusammen war die Masse jedenfalls so groß, dass es der Masse von dem ersten Raumstationselement entspricht, das mit der Langmarsch 5B gestartet werden soll.
Das ist so praktisch.
Ja, genau. Und damit hat man halt jetzt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Reden wir kurz über das kleine Experiment, das noch dabei war. Das war eine kleine Kapsel. Mhm. Soweit ich weiß, 1,20 Meter lang und 75, 80 Zentimeter. Ich habe das echt am Monitor habe ich das nachgemessen mit Lineal.
Wie ein guter Raumfahrtnerd es tut.
Ja, wie man das halt so tut. Ne? Also so 1,20 Meter lang ungefähr, das war angegeben, und im Durchmesser so 75, 80 Zentimeter, mit einem aufblasbaren, entfaltbaren Hitzeschutzschild. Und der Plan ist, dass man sowas benutzt, um Fracht aus dem Orbit, kleine Mengen Fracht aus dem Orbit, was irgendwie wichtig ist, was irgendwie schnell auf die Erde muss, damit zu nehmen. Und das ist halt so ein klassisches Experiment, was es schon öfters mal gab. Auf amerikanischer Seite, auf russischer Seite wurde sowas schon öfters mal ausprobiert. Hat noch nie geklappt, und bei den Chinesen hat es auch nicht geklappt. Leider. Es hieß, ja, ist verloren gegangen. Also hat man auch nicht wirklich viel davon gehört, was da schiefgegangen ist. Nur, dass es eine Anomalie gegeben haben soll.
Ich hatte es puff gemacht und dann ist alles...
Ja, ist schade. Ist einfach wahrscheinlich in der Technologie, die mit, wo sehr kleine Fehler halt schon dazu führen, dass das ganze Ding verloren geht. So richtig hat da noch keiner den Stein der Weisen gefunden, wie man so ein entfaltbares Hitzeschutzschild richtig entwickelt.
Ich hab nur gesehen, dass du auf Twitter gefrotzelt hast, so 98% Erfolgs. Ist doch alles gut gegangen, nur die Landung hat nicht geklappt.
Ja, aber das lag nicht an mir. Das lag nicht an mir, der Karl Urban hat mich angestachelt.
Waren es jetzt 98% oder 99% Erfolg?
Nein, Karl Urban hat gesagt 96% Erfolg, ESA speak. Mhm. Ich habe geantwortet 98% Erfolg, ESRO speak. Ja, bezieht sich natürlich auf Schiaparelli bei der ESA.
Oder wie man auch sagt, Schrapnelli.
Schrapnelli, genau, wo der Marslander kaputt gegangen ist, und es von der ESA bzw. von Jan Wörner hieß, 96% erfolgreich. Und bei der ISRO war es ja so ähnlich, die hatten Mondlander gehabt und der Mondlander hat nicht funktioniert, aber der Orbiter schon, und dann hieß es 98% erfolgreich. Naja. Nee, das Ding ist kaputt, es hat nicht funktioniert. Ja, gehört dazu. Was nicht kaputt war, war das eigentliche Raumschiff, und das Raumschiff wurde einer ernsthaften Belastungsprobe unterzogen, so ähnlich wie das Orion-Raumschiff von der NASA, weil der ganze Treibstoff, der da an Bord war, war so viel, dass man die Raumkapsel in ein, ich glaube, 7 oder 8000 Kilometer hohen Orbit bringen konnte, also elliptischen Orbit, und von dort aus wieder zurück in die Erdatmosphäre bringen konnte. Und dann hatte man anstatt von den üblichen 7,8 Kilometern pro Sekunde eher sowas wie 9 Kilometer pro Sekunde gehabt an Geschwindigkeit und konnte das Hitzeschutzschild nochmal erheblich besser belasten und durchtesten. Was man dabei auch gemacht hat, wenn man auf so hohe Höhen fliegt man durch die Van Allen Belts, durch die unteren zumindest, und hat entsprechend höhere Strahlung. Und es war, glaube ich, so Reis und diverse andere Samen irgendwie dabei, die da bestrahlt wurden, und jetzt halt, wie man das halt so macht, ne? Als Weltraumsamen dann gezüchtet werden.
Also die werden dann jetzt bestrahlt und dann wieder eingepflanzt und man schaut, ob es noch wächst.
Ja, aber es ist halt nichts anderes als das, was man auch auf der Erde machen kann, indem man das Ganze einfach in Teilchenbeschleuniger oder mit radioaktiven Proben oder sonst irgendwie benutzt. Also ist ja alles bekannt, was da passiert.
Ist ja fast schon, China ist ein Sack Reis, nicht umgefallen, aber durch den Weltraum.
China gefallen. Ist ein Sack Reis in den Weltraum geflogen.
Ja.
Großes Problem dabei, was heißt großes Problem? Also das hat erstmal alles funktioniert. Start hat funktioniert, Rakete hat funktioniert, Raumschiff hat funktioniert, Landung vom Raumschiff hat auch funktioniert, Landung in der Steppe mit Airbags. Wie gesagt, war alles gut. Problem dabei, die Lange Marsch 5 ist eine zweistufige Rakete damit. Die erste Stufe sind die Seitenbooster, also anderthalb Stufen. Ist, glaube ich, der Fachterminus, so ähnlich wie beim Space Shuttle damals. Das heißt, man hat Seitenbooster und man hat eine große Zentralstufe. Und so wie man das gestartet hat, ist die Zentralstufe in einen Orbit, in einen Erdorbit gekommen. In einen niedrigen Erdorbit, aber war halt ein paar Tage stabil. Beim Space Shuttle hatte man das damals so gemacht, dass man einfach nicht bis ganz in den Orbit geflogen ist, sondern nur so knapp, sodass der große externe Tank abgeworfen wird, bevor man im Orbit ist, und dann der Orbiter mit eigenen Triebwerken weitergeflogen ist, bis dann ganz in den Orbit. Die Chinesen haben das nicht gemacht, und so flog jetzt eine große eine sehr große Raketenstufe, Leergewicht auch so was um die 20 Tonnen im Erdorbit herum, ohne dass man da wieder startbare Triebwerke oder sowas drauf hätte. So heißen, das Ding war halt komplett ungesteuert und stürzte dann irgendwann ab. Und man wartete halt so langsam, ja, okay, wo kommt es denn runter? Weil 20 Tonnen, das ist eine Ansage, das ist wirklich ziemlich, das ist eine ordentliche Masse, die da runterkommt. Ist, glaube ich, das schwerste Objekt, das abgestürzt ist seit der Mir. Oh. Wenn man mal absieht von der Columbia.
Also geplant abgestürzt?
Nee, unkontrolliert. Das größte unkontrollierte Objekt, unkontrolliert, muss man noch weiter zurück. Irgendeine Salyut-Station ist mal, ich glaube Salyut 3 oder so, ist mal abgestürzt in den 70er Jahren. Also ist wirklich lange her, dass mal so ein großes Ding unkontrolliert abgestürzt ist. Und wo kommt's runter? Und es kam, also irgendwann wusste man, okay, so innerhalb von so ein paar Minuten wird es dann abstürzen. Und die Flugbahn lag direkt über New York. Und stürzte aber in dem Moment noch nicht ab, flog weiter bis nach Afrika und in Afrika stürzten dann Teile runter.
Ja, das habe ich gesehen, da gab es dann Fotos, wo dann Leute sich um so eine Tankleitung geschart haben.
Genau. Vermute, dass das die Leitungen sind, die von den Triebwerken kommen. Und wir hatten vorhin drüber gesprochen, die Treibstofftanks müssen unter Druck gehalten werden, damit um einfach den verbrauchten Treibstoff zu ersetzen, muss dann halt irgendwie gasförmiges Zeug wieder rein. Und das macht man bei dieser chinesischen Rakete und auch bei einigen anderen, indem man einfach heißen Treibstoff vom Triebwerk nimmt, ein bisschen was davon abzwackt und zurück in die Treibstofftanks leitet. Beim Raptor-Triebwerk von SpaceX macht man das auch so. Oder will man zumindest so zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das zurzeit so implementiert ist. Naja, jedenfalls braucht man dafür eine Leitung, die dann ziemlich lang ist und außen am Tank lang geht. Die ist meistens, die hat dann auch noch so einen aerodynamischen, so eine aerodynamische Abdeckung. Und das wurde wohl beides abgerissen beim Wiedereintritt und flog dann halt weiter und ist in der Elfenbeinküste gelandet. In dem Land Elfenbeinküste. Und soweit ich weiß, ist niemand körperlich zu Schaden gekommen.
Ja, es gibt ja hier von dem Twitter-Account Launch Stuff einen sehr langen Thread. Anscheinend ist das irgendwo im Gestrüpp gelandet und die haben es dann einfach auf die Straße gezogen. Also ist dann zum Glück nicht irgendwo über bewohntem Gebiet runtergekracht. Also schon bewohntes Gebiet, aber niemandem auf den Kopf gefallen. Aber das sieht schon gefährlich aus. Also hier sind
12 Meter langes Ding.
Ja, das kann schon Schaden anrichten, wenn das da aus dem All runterkommt. Ja, auch nochmal so andere Metallteile, so ganz schön spitz teilweise auch. Und ich kann mir durchaus vorstellen, auch irgendwie, ich weiß ja nicht, wenn da Treibstoff drin ist, das kann ja wahrscheinlich auch sehr giftig sein teilweise.
Dadurch, dass da nur Sauerstoff und Wasserstoff dabei ist.
Kein Hydrazin oder so?
Nee, hat auch zwei Triebwerke, so heißen die, brauchen da auch kein, da sind auch nicht irgendwie noch zusätzlich ein paar Triebwerke für die Rotation oder so drin. Also das brauchen die nicht. Also das ist jetzt nicht das Problem. Erinnerte mich jedenfalls an den Absturz von 50-50-Chance, wie hieß es? Skylab? Nee, ne?
Meinst du es? Ja, Skylab hier.
Die Raumstation.
Die über Australien runtergekommen ist.
Genau.
Ja, Skylab, nicht Skynet.
Ja. Skylab. Nee, warte mal, es gab Skylab und wie hieß das?
Du meinst Spacelab. Es gab Skylab und es gab Spacelab. Und Spacelab
genau.
War Space Shuttle und Skylab war die Raumstation.
Okay, so was. Okay, ich.
Die nächste Stunde wäre dann wahrscheinlich Galaxy Lab, aber das kommt noch.
Das kommt noch, okay. Jedenfalls, Australien hat damals eine Strafgebühr wegen unerlaubter Müllablagerung an die USA geschickt. Ich bin gespannt, ob die Elfenbeinküste das gleiche nach China macht.
Ich könnte mir sogar vorstellen, haben die USA noch nie bezahlt, oder?
Oh, ich weiß es gar nicht. Mir war so. Bin mir gerade nicht sicher, ob die das bezahlt hatten. Mir ist jedenfalls so, entweder haben die es selbst bezahlt oder jemand anderes hat es für die bezahlt, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Also da musste ich wirklich nochmal nachgucken, wie die Geschichte geendet ist.
Weil es gibt hier, ich weiß nicht, ob du das mir tatsächlich mal empfohlen hast oder ob du das kennst, The China-Africa Project. Das ist so ein Expertennetzwerk, die sich ausschließlich mit der Beziehung zwischen China und Afrika beschäftigen. Hm. Oder China und afrikanischen Ländern. Und die haben auch einen Podcast, den ich sehr spannend, habe ich mal eine Folge gehört, das ist extrem spannend, weil das so ein wirklich so ein Spezialthema ist, was aber wahnsinnig riesig ausgefächert ist. Und
ist ja auch sehr viel. Also die Chinesen sind ja sehr, sehr aktiv in Afrika.
Ja.
Spielen da auch einen nicht unerheblichen Anteil an dem Wirtschaftsaufschwung
dort. Genau. African Debt Relief, also dass die Chinesen massenweise die Schulden von afrikanischen Ländern aufkaufen. Oder übernehmen sozusagen. Und kann ich mal empfehlen, wenn man sich für das Thema interessiert, weil das ist halt ein Projekt, wo halt auch Leute tatsächlich aus den verschiedenen Ländern zu Wort kommen. Also wir haben hier, es gibt hier mal quasi den Podcast und dann gibt es hier mal, kann man sehen, okay, welche Experten sind beteiligt. Dann haben wir zum Beispiel hier Experten aus Nigeria, Kenia und China. Und The Future of Chinese Rail Financing in Africa, also wie die Chinesen jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Eisenbahn bauen.
Die Eisenbahn.
Ist eine gute Empfehlung, wenn man sich für das Thema mal interessiert. Scheint auch relativ unabhängig, haben hier so ein bisschen Funding von der Ford Foundation und der Europäischen Climate Commission bekommen. Habe ich irgendwie mal vor glaube ich, das war so im IRC herum, habe ich das mal entdeckt. Also es ist, kann ich nur empfehlen, China Africa Project. Wenn man sich für dieses Thema interessiert. Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, wenn jetzt hier die Elfenbeinküste die China da eine Rechnung schickt, dass sie die ganz brav auch bezahlen. Weil die Chinesen sind, glaube ich, gut, also da kann ich mir vorstellen, dass da schon diplomatische Beziehungen existieren zwischen der Elfenbeinküste und China.
Ich habe das natürlich erstmal nur als Witz irgendwie geschickt, aber ich meine, es gibt keinen Grund, dass da nicht irgendwie mal zu sagen, so toll war das jetzt nicht, ne?
Ja, wenn ich China wäre, würde ich das gleich mit Skylab-Bezug spinnen und dann gleich eine Pressemeldung rausgeben, so nach dem Motto, wir bezahlen unseren Weltraumschaden, wenn und die USA nicht oder so. Also
das wäre ein Schuss in den Ofen, du, weil die Chinesen haben doch ziemlich viel eigene Probleme in der Richtung schon verursacht. Und
ja, stimmt.
Man muss jetzt sehen, ob die Flugbahn dann gerade beim Start der Raumstationselemente, ob das dann irgendwie anders gemacht wird. Muss man wirklich abwarten. Also das kann man durchaus machen, dass man halt einen suborbitalen Orbit erstmal hat und dann plus noch ein paar Meter pro Sekunde irgendwie Delta V drauf gibt, um dann über der Atmosphäre zu bleiben mit der Nutzlast. Aber braucht dann halt eigene Triebwerke und man muss sich dann auch sicher sein, dass die funktionieren und so weiter. Auf der anderen Seite müssten die Elemente der Raumstation ja auch eigenen Antrieb haben. Wobei das zentrale Element, ja, das eigentlich auch. Bleibt zu hoffen, dass die das in Zukunft so machen, weil wenn sich sowas wiederholt, dann ist das absehbar, dass das Konsequenzen haben wird. Weil es ist das eine, wenn Raketenstufen in China abstürzen, es ist das andere, wenn die irgendwo auf der Welt mal eben runterkommen. Und man bloß sagen kann, ja, schaut mal und ducken.
Ja, so alte Weltraumthematik, dass man halt nicht nur über seinem eigenen Land Raumfahrt betreibt, sondern über der ganzen Welt. Gut, kommen wir mal zu, ich glaube, dem Thema, was die meisten schon von gehört haben und wahrscheinlich auch so das größte Thema der letzten paar Wochen waren, jedenfalls so würde ich sagen in meiner Timeline, nämlich die NASA hat jetzt drei Projekte oder drei Konglomerate oder Firmen, du wirst es wahrscheinlich noch gleich ein bisschen aufdröseln können, ausgewählt, die einen Mondlander bauen, beziehungsweise erstmal ein Konzept dafür entwickeln sollen.
Korrekt, und wer ist nicht dabei?
Unsere Freunde mit dem sehr guten Track Record an Fehlschlägen, nämlich Boeing.
Das war so eins der großen Meldungen ist, Boeing ist nicht dabei, weil einfach der Vorschlag, den die hatten, wurde einfach sehr schlecht bewertet. War auch der einzige Vorschlag, der nur mit SLS hätte fliegen können. Also die haben halt gesagt, ja, wir fliegen mit SLS, alles in einem Stück, ist doch alles super und nur SLS ist halt letztens auch von Boeing und ist auch extrem teuer. Und damit ist natürlich die ganze Mission von dem Mondlander, um den es ja gehen soll, dann auch sehr teuer. Also wie gesagt, 2 Milliarden kostet so eine SLS-Rakete. Und wenn du dann sagst, okay, wir liefern euch einen Mondlander mit der SLS-Rakete, dann ist das halt, egal wie billig dieser Mondlander selbst ist, es kommen halt mindestens nochmal 2 Milliarden drauf. Und damit ist praktisch jeder Versuch, da irgendein Preisziel noch zu erreichen, mehr oder weniger Geschichte gewesen. Und ich glaube, technisch ist das auch nicht, man hat halt Boeing jetzt nicht mehr die Vorschusslorbeeren gegeben, zu sagen, ja, die haben doch immer gut geliefert, weil haben sie halt zuletzt nicht mehr und haben halt durchweg einfach schlechte Noten bekommen. Und das war's damit. Dann hat Boeing jetzt zweimal hintereinander große Verträge verloren.
Was war der erste nochmal?
Das war der Prachtvertrag für den Lunar Gateway, siehst du?
Okay, ja, ja.
Da war es, wo die genauso abgestraft wurden von der NASA. Ja, sorry, hatten wir auch noch drüber gesprochen, wo der Dragon XL plötzlich mit drauf stand. Ja, SpaceX ist diesmal mit dabei, auch wieder. Dann Blue Origin ist dabei.
In so einem National-Team.
So, ja, die Nationalmannschaft.
Yay.
Cheerleader. Die Nationalmannschaft mit Northrop Grumman Innovation Systems. Dingen.
Lockheed Martin und Draper.
Lockheed Martin, genau. Ja. Und wer noch?
Draper steht hier nur.
Draper, genau. Draper ist amerikanische Militärfirma, die Steuerungssysteme übernehmen soll. Also ist es wirklich so, also ja, okay, oben steht Blue Origin drauf, aber eigentlich ist es halt Lockheed Martin, Northrop Grumman. Blue Origin soll den Blue Moon Lander sozusagen liefern, also die untere Stufe mit dem Wasserstofftriebwerk BE-7, das derzeit in Entwicklung immer noch ist. Und obendrauf kommt dann halt noch eine Wiederaufstiegsstufe, die eine neue Rakete halt praktisch, inklusive einer Astronautenkapsel. Funktioniert wirklich wie Apollo damals.
Sieht auch,
dass man halt eine
sieht auch noch am ehesten nach Apollo Rücken. Aus, also was ich hier an den Videos gerade sehe.
Ja, das war ja auch die ursprüngliche Intention gewesen von der NASA, was so ausgeschrieben wurde, als das beschrieben wurde, dass es genauso wieder aussehen sollte wie bei Apollo, vom Konzept her, weil es ist ein erprobtes Konzept, wie das halt so ist, ne?
Ja, bei der NASA. Die Frage, ob Apollo in the first place so schlau war, sei jetzt mal dahingestellt.
Die hat niemand gestellt. Es hieß, das hat schon mal geklappt, deswegen muss das ja gut sein.
Naja, aber war es nicht Buzz Aldrin sogar selbst, der sagte, man hätte sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen sollen, um vielleicht noch ein besseres Konzept zu entwickeln, damit das auch nachhaltig ist?
Kann durchaus sein. Die anderen haben es ja auch geliefert. Auf jeden Fall muss dort ein Astronaut an einer ziemlich langen Leiter, und zwar erheblich länger als bei Apollo, dann runterkraxeln.
Ich glaube, die längste Leitung, um mal hier einen kleinen Witz zu platzieren, hat hier SpaceX mit ihrer großen Rakete.
Ja, kommen wir noch zu. Jedenfalls, das ist Blue Origin, das ist das Nationalteam, und die haben den bei weitem größten Geldbetrag abgesahnt. 580 Millionen oder so. 500 und ein paar zerquetschte 80. Also wirklich, und es wurden weniger als 1 Milliarde ausgeschüttet. Dann kannst du dir vorstellen, dass das Northrop Grumman und Lockheed Martin da wahrscheinlich so jeweils irgendwas um die 200 Millionen oder so abgestaubt haben.
Also wesentlich weniger.
Eigentlich ziemlich viel. Wenn man jetzt bedenkt, dass Dynetics, was jetzt das nächste Team ist.
Nicht zu verwechseln, wir hatten es gerade bei Tom Cruise, nicht Dianetics, sondern Dynetics. Dynetics ist das Buch von L. Ron Hubbard. Darf man nicht verwechseln.
Ja, okay. Dynetics heißt das Unternehmen. So. Dahinter steckt allerdings im Wesentlichen die Sierra Nevada Corporation.
Ach, hier mit Dream Chaser.
Genau.
Was ist eigentlich mit dem los? Da haben wir auch lange nichts mehr von gehört.
Ist noch in Entwicklung. Soll Fracht zur ISS liefern. Die haben Auftrag gekriegt und der Dream Chaser ist auch irgendwie so prototypenmäßig langsam da, beziehungsweise flugfähiger Typ wie, also das erste flugfähige Exemplar, wie auch immer, wenn man es als Prototyp bezeichnen müsste, man müsste es, glaube ich, als Prototyp bezeichnen, weil so richtig Endserie ist das halt noch nicht, wenn man es zum ersten Mal baut. Ja, also der ist noch dabei. Wer ist noch dabei? Moment, ich habe was vergessen. Mhm. Eins zurück. Bei dem Nationalteam fehlt noch die, es nennt sich das Transfer-Element. Der Lander ist in Elemente aufgeteilt. Es gibt ein Transfer-Element, es gibt das Ascent-Element, also Ascent, also das Aufstieg. Aufstiegs-Element und das Lande-Element. Und das Landing-Element ist halt der Blue Moon-Lander. Das Ascent-Element wird von Lockheed Martin geliefert, wahrscheinlich inklusive Astronautenkapsel und so weiter. Und dann gibt es noch das Transfer-Element, das von dem angedachten Lunar Gateway zurück auf den Mond, den ganzen Stack zurück auf den Mond bringen soll. Mhm. Und das kommt nun von Lockheed Martin Innovation Systems. Im Wesentlichen ist das abgeleitet von dem Cygnus-Frachter, mit dem die ISS auch beliefern mit Fracht. Also von daher kommt die Technik. So, wie komme ich drauf? Weil die eigentliche Fracht von diesem Cygnus-Frachter, also der Frachtteil, die Druckkabine, die wird gebaut von Thales Alenia, und Thales Alenia ist auch ein großer Teil von Dynetics, von dem Team. Dynetics, werde ich dir nicht alle Firmen aufzählen, das sind 25 Stück. Es ist ein wirklich ziemlich großes Sammelsurium von diversen Firmen, die sich da zusammengeschlossen haben, um einen Lander zu bauen. Und dieser Lander ist ziemlich cool. Und der hat auch von der NASA die besten Bewertungen bekommen.
Sieht so ein bisschen aus wie ein Osterhase.
Ja, die haben aber nicht an Osterhasen gedacht, sondern an ein anderes Tier mit großen Ohren. Ein Alpaka.
Ja, ist ja auch ein bekanntes Lastentier.
Das sind einfach die Solarzellen, die senkrecht nach oben gebaut werden und über den Triebwerken sitzen.
Mhm. Spannende Idee.
Ja, großer Vorteil von dem Ding ist, es ist einfach ein Lander, der am Stück landen und auch wieder starten kann. Soll heißen, du hast nicht das Problem, dass du verschiedene Stufen hast. Du musst nur einmal die Triebwerke auch qualifizieren. Also wenn das Ding einmal funktioniert, dann weißt du halt, okay, das funktioniert jetzt auch. Im Gegensatz halt zu dem, was Blue Origin macht, dass man halt einen getrennten Lander hat, der eine eigene Technik hat, und dann ein Aufstiegselement hat, das nochmal eine eigene Technik hat, und ein Transferelement hat, das nochmal einen eigenen Antrieb hat. Drei Teile, die du jeweils eigens entwickeln musst, haben die halt einfach bloß ein Antriebssystem und abwerfbare Tanks. Was entscheidend ist, weil diese abwerfbaren Tanks bedeuten, dass du den Lander, du fliegst mit dem Lander hin, wirfst die Tanks ab, sobald sie leer sind, und hast dann einfach weniger Leermasse für die Landung, und dann kannst du von der Mondoberfläche halt ohne diese zusätzliche Last von den Tanks wieder aufsteigen und brauchst insgesamt nicht ganz so viel Treibstoff. Bin mir nicht ganz sicher, was für einen Treibstoff die da benutzen. Ich glaube, so richtig klar geworden ist das auch nicht. Ist wohl ein Triebwerk von Sierra Nevada. Kann durchaus irgendwie Kerosin sein, aber ich glaube, es war tatsächlich Wasserstoff. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die Tanks nicht nur abwerfbar, man kann die auch dran machen. Und zwar voll. Und man kann das machen, indem man die mit einer anderen Rakete startet. So heißt, man startet erst den Lander und dann noch die vollen Tanks dazu und baut das Ganze dann halt, also some assembly required, ne? Also so IKEA-Prinzip im Mondorbit wird das Ganze dann zusammengebaut. Das gleiche gilt übrigens auch für Blue Origin. Da sollen auch alle drei Teile jeweils. Oder? Nee, Moment. Nee, die wollten das Ganze mit der New Glenn starten, genau. Aber hatten das als Option, dass man die Teile einzeln starten kann mit Vulkan-Raketen. Das ist übrigens der Partner auch von Dynetics, das ist die ULA. Wollen das Ganze mit Vulkan-Raketen starten. Ja, dass man dann halt die Teile einzeln zusammenbaut und das Ganze nicht mit einer großen SLS-Rakete starten muss. Ja, das ist halt der große Kostenvorteil von denen gewesen. Wobei mir gerade einfällt, der Lunar Gateway ist immer noch aktuell. Und es gibt ja zwei Elemente, die da gebaut werden sollen. Irgendwie dieses Habitation-Modul und das Antriebsmodul. Und ursprünglich sollten die auch getrennt gestartet werden. Aber die sollen jetzt mit einer Falcon Heavy-Rakete starten. Die Falcon Heavy, für die Falcon Heavy wird eine größere Nutzlastverkleidung entwickelt. Fürs US-Militär. Und die starten dann einfach, sollen halt einfach beide Elemente direkt zusammen gestartet werden, was verhindert, dass man zweimal einen Antrieb braucht für die Elemente. Und ist auch leichter zu testen. Man braucht kein Docking. Man braucht sich nicht überlegen, wie man die im Mondorbit zusammenbaut und so weiter. Der große Vorteil vom Alpaca ist, der landet und man ist unten. Im Sinne von, man kann halt eine einfache Treppe ausklappen und ein paar Stufen und man ist unten. Man ist unten auf der Mondoberfläche. Das Ganze ist halt ein monolithischer Lander. Rechts und links hat man jeweils vier Triebwerke, was auch bedeutet, dass da mal ein Triebwerk ausfallen kann, ohne dass das Ganze aus dem Gleichgewicht gerät. Allerdings ist es schon kritisch. Also wenn man ernsthaft Schub auf einer Seite verliert, dann kann man das halt nicht mehr ausgleichen. Weil der Schub kommt halt im Gegensatz zu allen anderen Vorschlägen, die hier eingereicht wurden, nicht aus der Mitte, geht nicht durch den Schwerpunkt des Raumschiffs durch, sondern halt rechts und links jeweils Schub und der Schwerpunkt ist halt dazwischen. Und wenn dann von einer Seite kein Schub mehr kommt, dann fängt das Ding an, sich zu drehen und dann hast du einfach ein Problem. Im Sinne von, das war's dann. Das ist der große Nachteil. Vorteil ist halt, man landet und ist sofort auf der Oberfläche, man braucht nur noch aussteigen, was logistisch ein großer Vorteil ist.
Genau, also die Kapsel ist direkt auf dem Boden dann fast.
Ja, und es ist halt ein sehr nachhaltiges Konzept insgesamt. Also, weil du kannst dann halt auch sagen, okay, ich liefere noch mal ein paar neue Treibstofftanks und dann wird das Ding noch mal gestartet. Dann fliegt das Ding halt noch mal und brauchst nicht einen neuen Lander.
Okay, also du brauchst immer nur neue Tanks, die du neu dran flanscht und dann kannst du wieder weiterfliegen.
Ja, und das Konzept hat einfach die besten Noten bekommen von der NASA, von allen Vorschlägen. Und eine Viertelmilliarde, 250 Millionen. Vorhin haben wir noch von über 500 Millionen geredet, jetzt sind es nur noch 250 Millionen für den besten Vorschlag.
Die NASA hat ja auch gesagt, dass es nichts mit Bevorzugung zu tun hat, wie viel Geld wer bekommt.
Nein, überhaupt nicht. Wieso? Wie kommt man drauf? Naja, dritter Vorschlag, SpaceX, Starship.
Ist bekannt, große Rakete,
ja.
Rund, glatt, langer Aufzug.
Ohne Flügel, ganz wichtig, weil das ist also wirklich, das ist ein Starship, das dann nur für Mondflüge entwickelt werden soll. Und das Problem ist natürlich, das Ding muss im Erdorbit aufgetankt werden. Also bevor das Ding, also du kannst es nicht einfach auf der Erde starten und das Ding fliegt dann einfach weiter bis zum Mond, weil du hast halt nur diese Super Heavy Stufe unten und dann halt Starship oben. Und auch wenn das Starship beim Start voll getankt ist, also beim Start auf dem Erdboden, würde es zu viel Treibstoff verbrauchen, um bis zum Mond zu gelangen, als dass man dann noch genügend Treibstoff hätte, um auf der Mondoberfläche zu landen und wieder zu starten und zum Lunar Gateway hochzukommen. Was ja immer noch so das nominelle Szenario ist. Aber ist ja egal, ob da oben dann der Lunar Gateway ist oder ob da oben eine Orion-Kapsel ist. Weil das gilt für alle. Die Astronauten fliegen mit der Orion-Kapsel, mit dem Orion-Raumschiff bis zum Mond und docken dann an den Lander an. Und von dort aus steigen dann die Astronauten in den Lander und steigen dann ab zum Mond. Halt ohne irgendein Gateway in dem Fall. Aber wenn Gateway da ist, naja, dann macht man das halt über den Gateway. Auf jeden Fall würde das Starship das nicht können. Und bräuchte halt dann erstmal irgendwie noch ein paar mehr Starship-Starts, um vollgetankt zu werden. So heißt das Ganze ist ein großer Aufriss, ist sehr viel Aufwand und es braucht viele erfolgreiche Flüge vom Starship. Und das innerhalb von den nächsten 4 Jahren zu machen, ist optimistisch auch in Elon-Time. Und das bemängelt auch die NASA. Aber sie haben halt gesagt, naja, wir können jetzt Boeing noch mal irgendwie ein paar Kröten zuschieben. Und wir wissen ja, was da rauskommt.
Bevor wir das Geld ganz in Brand setzen, dann geben wir es doch lieber SpaceX.
Ja, weil die halt gesagt haben, naja, gut, okay, high risk, high reward, ne? Also viel Risiko, aber wenn es klappt, dann ist halt richtig toll, weil viel mehr Nutzlast als alle anderen, auch viel mehr als bisher vorgesehen und hat halt mehr Perspektive. Und dann haben sie 123, 125 Millionen oder so dafür ausgegeben. Also da sieht man ja schon in den Verhältnissen, es ist sehr viel weniger Geld. Mhm. Aber Starship bekommt auch von der Air Force irgendwie nochmal ein bisschen und also hier und da, also so verteilt hat die Entwicklung vom Starship durchaus einiges an Staatsgeldern bekommen. Ich schätze so eine Größenordnung von 500 Millionen bis jetzt.
Also haben wir im Grunde 3 Vorschläge, die so ein bisschen, wir haben einmal quasi das Vertraute mit dem National Team und ihrem Apollo Lander 2.0. Wir haben so das beste, so das innovativste Konzept, so verlässlich, aber schon was Neues mit dem Alpaka-Lander. Und wir haben halt Fun and Games und sagen wir mal so, naja, wenn es nichts wird, dann ist es auch nicht schlimm mit Spaceship, Starship.
Exakt.
Was ist jetzt? Spaceship, Starship, Skyship?
Starship.
Ich komme hier durcheinander.
Auf jeden Fall, ich fand es sehr spannend. Weil, also Alpaka-Lander hatte ich halt nicht wirklich auf der Rechnung gehabt. Ich wusste schon irgendwie, Sierra Nevada will was einreichen. Was die bis dahin gezeigt hatten, war nicht sehr inspirierend. Und dann kam der Vorschlag und ich muss sagen, ja, so sollte ein Mondlander aussehen. Das sieht insgesamt gut aus. Obwohl, du hast halt diesen Nachteil mit den Triebwerken. Aber die haben halt auf jeder Seite 4 Triebwerke. Und da hast du schon ordentlich Redundanz. Mhm. Und das ist ein vertretbares Risiko, denke ich.
Ja, das bin ich sehr, also finde ich jetzt von den Konzepten, die wir haben, das Spannendste, weil es ist weder so ein wir bauen Apollo nach Projekt und auch kein wir müssen hier das Ego von Elon Musk befriedigen Projekt mit shiny und glatt und sieht alles ein bisschen nach 2001 aus, sondern einfach wie immer gedacht, okay, wie können wir uns in so einen Raum, so einen Mondlander neu denken, ohne jetzt da komplett verrückt zu drehen. Finde ich spannend, finde ich sehr spannend.
Ja, also ich fand das durchaus so halt das beste Konzept und die NASA sagt ja das Gleiche. Damit werden wir euch wahrscheinlich heute entlassen.
Genau, Stunde ist hiermit beendet. Bitte stellt die Stühle hoch, einmal durchwischen. Das war es jetzt erstmal für diese Sendung. Nächste Woche gibt es wieder Space Shuttle mit Lutz.
Genau.
Wenn alles gut läuft. Ist noch nicht aufgenommen, aber sind da zuversichtlich.
Ja, das wird morgen kommen und also morgen.
Die Aufnahme.
Tag der Aufnahme plus 1, T plus 1 wird das kommen und dann.
Ist nicht T minus 1?
Nee, T plus 1. Also heute ist T minus 1 für diese Aufnahme, aber es ist T plus 1 von der heutigen Aufnahme ausgesehen.
Aber ist nicht die Mission Clock, dass es dann minus und dann geht es quasi erst, wenn es passiert, das wieder hochzählt?
Ja, aber die derzeitige Aufnahme ist doch jetzt schon. Wir sind doch jetzt schon bei T plus 2 Stunden oder so.
Ach so, ja, okay, gut.
Bei T plus 2,5 Stunden.
Unsere Mission Clock zeigt jetzt 2 Stunden, 16 Minuten und 41 Sekunden.
T habe ich hier immer noch, aber den allerletzten kärglichen Rest.
Also dann bedanken wir uns recht herzlich für alle, die bis an dieser Stelle noch dran geblieben sind. Genau, Hinweise zu Kommentaren und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr in den Shownotes. Genau, wenn ihr das über einen Weg hört, wo ihr keine Shownotes seht, dann geht mal auf unseren Blog, hier Countdown Podcast, findet ihr, googelt es einfach. Es gibt ja doch, wie ich immer wieder feststelle, einige Podcast-Applikationen, die keine Shownotes anzeigen. Looking at you, Spotify. Falls ihr das gar nicht wisst, wir haben immer sehr ausführliche Shownotes zu jenen Sendungen, wo alle unsere Artikel und so, die wir besprechen, verlinkt sind. Falls ihr das zum Beispiel über Spotify hört, dann seht ihr das gar nicht, aber dann könnt ihr einfach auf unseren Blog gehen und dann findet ihr es auch dort. Ja.
Und seit neuestem hast du ja unser Social Media Game irgendwie nochmal auf das neue Level gehoben.
Ja, vielleicht hat es der ein oder andere gemerkt, wir twittern jetzt wesentlich mehr über unseren Twitter-Account.
Ja, wenn ihr den Twitter-Account folgt, dann seht ihr praktisch, wie die Shownotes Stück für Stück vertwittert werden. Alles, was irgendwie wichtig war, kommt dann früher oder später auch als Link und als Tweet.
Ja, ich hatte mir das überlegt, dass doch ganz nett wäre, dass die ganzen Artikel, die wir hier besprechen oder teilweise auch nur kurz anreißen, nicht nur in den Shownotes versauern, sondern auch nochmal einen eigenen Tweet bekommen, sodass man die sich über die nächsten Wochen verteilt nochmal zu Gemüte führen kann. Ich schau mal, wie das funktioniert. Bisher hat sich niemand beschwert, dass es irgendwie zu viel ist, deswegen mache ich das jetzt einfach mal weiter so.
In 2 Wochen ist übrigens der Flug zur ISS, aber das ist dann nach dem nächsten Countdown.
Alles klar, dann sprechen wir dann in 4 Wochen drüber. Dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit. Gehabt euch wohl und wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss.
Tschüss.